Eines der absoluten Highlights im alljährlichen Handballkalender steht am kommenden Wochenende das Lidl Final Four um den deutschen Handballpokal. Mittlerweile in Köln, früher mal in Hamburg. Und das ist natürlich heute unser großes Thema bei Hand aufs Herz. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 127 beim offiziellen Podcast der Daikin Handball Bundesliga. Drei absolute Schwergewichte des deutschen Handballs haben sich qualifiziert mit dem THW Kiel, den Rhein-Neckar-Löwen und der MT Melsungen. Und ein krasser Außenseiter ist mit dabei. Ein Zweitligist, der HBW Balingen-Wallstätten, der erste Zweitligist seit 1998, der es unter die letzten vier geschafft hat. Das hat Märchenpotenzial und da dachten wir uns, klar, wir müssen mit den Balingern sprechen, beziehungsweise mit einem Mann, der als Spieler ja alles gewonnen hat, Champions-League-Sieger geworden, deutscher Meister, mehrfach den Pokal geholt, kennt sich also bestens aus mit Final-Four-Turnieren, Europapokalsieger, der Pokalsieger ist er geworden, deutscher Nationalspieler war er. Er war in dieser wirklich großartigen HSV-Mannschaft, die von 2005 bis 2015 europäische Spitze war, aber da waren halt so viele Weltklasse-Leute mit dabei, dass er hin und wieder, ja, vergessen wird, hinten runterfällt und das völlig zu Unrecht. Das werden wir heute nochmal aufleben lassen und herausarbeiten. Der Mann hat sich tatsächlich ein paar Tage vor dem Final Four über 2 Stunden Zeit für uns genommen, was wir sehr zu schätzen wissen. Und er war in bester Laune und sehr redselig. Und herausgekommen ist, wie ich finde, ein wunderbares, unterhaltsames Gespräch mit Matthias Matti Flor, Trainer des HBW Balingen-Wallstätten. Viel Vergnügen. So, Montag in der Woche vor dem Final Four, vor dem Lidl Final Four, 11 Uhr in der Früh, Stimmung ist bestens. Ich sitze in den Katakomben der Halle in Balingen und spreche heute mit einem Mann, der lange im Norden war, da sagt man Moin. Ich spreche mit einem Mann, der jetzt schon lange im Süden ist, da sagt man Guten Morgen. Aber er kommt ja gebürtig aus Aachen. Wie sagt man denn da, Matti?
Moin.
Wie?
Moin.
Moin.
Oder Tag. Oder man sagt gar nichts, weil man sich erstmal wachkrummeln muss.
Matti, schön, dass du Zeit für uns hast.
Sehr gerne.
In einer Woche, wo ja schon die eine besondere Woche ist für den HBW und mit Sicherheit auch für dich persönlich. Was ich gerade, wir sitzen hier seit 10 Minuten, was ich jetzt schon wieder alles gelernt habe, ja, wir hätten das Ding sofort laufen lassen sollen. Es ist dann wie viel das Final Four?
Es ist tatsächlich mein 10. Final Four, an dem ich teilnehme. Ich hatte Pokal-Final Fours in Hamburg, viele. Ich hatte Champions League-Final Fours in Köln. Aber es ist tatsächlich mein erstes Pokal-Final Four in Köln. Also auch für mich ein Novum. Ich bin aufgeregt.
Aber mit so einer Menge, da kann man dich ja getrost als Handball-Legende bezeichnen. Ja? Da sagt er plötzlich nichts mehr, da wird er ganz rot.
Ich glaube, da gibt es genug, die diesen Status mehr verdient haben. Aber ich sage mal, ich bin Final Four erfahren.
Ich sag dir, wir werden in den nächsten 1,5-2 Stunden rausarbeiten, dass du diesen Status verdient hast. Aber jetzt ist es natürlich auch insofern ein besonderes Final Four für dich, weil es dein erstes als Trainer ist. Kann man das jetzt schon einordnen, so die Gefühlslage, so die Unterschiede? Jetzt, wenn du nach vorne guckst, es sind noch 5 Tage.
Ich glaube, die Unterschiede machen sich da schon bemerkbar, dass bei den Jungs einfach nur Vorfreude ist, einfach nur Vorfreude und ich mich natürlich auf das gemeinsame Trainerteam, auf das Spiel vorbereite, auf das erste Spiel gegen Melsungen und das vorbereite natürlich wie ein anderes Ligaspiel auch wenn ich weiß, dass es kein normales ist, aber wir sitzen ganz normal zusammen, wir schneiden Video, wir analysieren und wir werten aus und gucken, wie der Gegner zu knacken ist. Ja, könnte etwas schwieriger sein, aber...
Ja, Matti, also zunächst mal muss man ja festhalten, das ist nicht weniger als eine Sensation. Ein Zweitligist beim Final Four, das hat es lange nicht gegeben. Letztmals 1998, die Älteren erinnern sich. Ja. Wie war denn das überhaupt möglich? Erklären wir das mal. Wie kann das sein, dass ihr beim Final Four seid?
Ja, also man muss natürlich ehrlicherweise sagen, wir hatten Spiele, die man... Also ein Weg, es war ein Weg, der machbar war. Also wir haben zu Hause gegen Wetzlar gespielt, wir haben in Rostock gespielt, wir haben dann die Pokalauslosung in Coburg bekommen, wo man sagt, okay, ab dem Moment war klar, das ist möglich. Das war allerdings in Coburg genauso klar. Coburg mit Heimrecht, wir dann das Auswärtsspiel. Aber beide Mannschaften wussten, okay, es wird ein Zweitligist. Und ab dem Moment war eigentlich die Stimmung schon in der Richtung, okay, jetzt ist es so möglich wie nie. Also das ist natürlich ganz klar, wenn man auswärts in Magdeburg das Viertelfinale bestreitet oder schon vorher, dann ist es eine andere Chance. Aber das ist der Pokal. Wenn die Chance sich ergibt, muss man zugreifen. Und wir haben zugegriffen. Und glaube ich, das ist die große Leistung, dass wir das in dem Moment, wo der Weg da war, dass wir ihn gegangen sind.
Und wie sieht es jetzt aus mit den Chancen? Melsung im Halbfinale, Finale, mögliches Finale gegen Kiel und die Löwen.
Wir können natürlich jetzt einfach das Phrasenschwein aufstellen und sagen, okay, das Spiel beginnt bei 0-0, der Pokal hat seine eigenen Gesetze.
Du könntest auch einfach nur das wiederholen, was du mir vor 10 Minuten gesagt hast.
Was habe ich dir eben noch dazu gesagt?
Na, du hast, soll ich sagen?
Ja, sag bitte.
Was du hast gesagt, das sind die einfachsten zwei Spiele der Saison.
Du hast gesagt, das soll ich so nicht sagen.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, kannst du das so sagen?
Ja, weil es sind einfach die auch für uns einfach angenehmsten der Saison. Ich brauche keine große Motivationsrede. Ich muss bestimmt nicht den Gegner stark reden. Also das überhaupt nicht. Das ist einfach das Spiel, das Wochenende, dieses Final Four steht einfach so für sich. Als Outstanding in dieser Saison, in der Historie des HBW, dass es für uns einfach nur darum geht, das Ding zu genießen, aber auch alles reinzuhauen. Aber das werden wir eh, also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Wir werden alles reinhauen, was wir haben. Und es muss natürlich alles passen, es muss alles zusammenkommen. Wir brauchen Top-Leistungen von allen Spielern. Die Melsungen müssen sicherlich einen schwachen Tag haben, ein bisschen Spielglück muss dabei sein. Und dann ist in dem Sport ja doch irgendwo vieles möglich.
Also wer dich ein bisschen kennt, und das wird mit Sicherheit rüberkommen im Verlauf der nächsten anderthalb, zwei Stunden, du bist einer der größten Kämpfer, die der deutsche Handball je gesehen hat. Insofern, also ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass ihr dort alles versuchen werdet. Und ich bin auch sicher, dass du deine Spieler dahin bekommst, dass die da genauso denken und genauso an die Sache rangehen. Das eine ist die Bereitschaft, das andere ist die Überzeugung und der echte Glaube, das schaffen zu können. Komme ich da jetzt schon ganz tief rein in deine Seele, an den ganz ehrlichen Teil? Hast du das Gefühl, auch von dir, also ja. du selbst ja. und aus der Mannschaft raus, dass es wirklich den Glauben gibt?
Ja.
Denken wir mal gar nicht weiter als das Halbfinale, die MT Melsung schlagen zu können.
Ich glaube, gar nicht weiter als Melsung sich Gedanken zu machen, macht sowieso auch gar keinen Sinn. Ich meine, können wir direkt die nächste Floskel nehmen, der nächste Gegner ist immer das Schwerste. Das trifft in dem Fall enorm gut zu. also so wie ich es eben gesagt habe, es muss viel passen. Aber ohne den Glauben muss man gar nicht hinfahren. Ja? Und wir fahren da bestimmt nicht hin, um uns die Halle anzugucken. Ich sowieso nicht, weil ich habe schon oft genug gesehen. Sondern diesen Spirit auch aufzusagen und es auch zu merken, hey, in dieser Atmosphäre geht was. Ich meine, wir haben wahrscheinlich knapp 2000 Gallier, die sich irgendwo in alle Ränge noch verteilt haben. Unseren Fanblock, der innerhalb von Minuten ausverkauft war, die brennen. Ich habe den.
Also die Euphorie ist riesig hier.
Die Euphorie ist riesig und das mitzunehmen und zu sagen, hey, wenn wir jetzt alles reinhauen, alles, was wir haben, dann sind wir natürlich auch auf andere Faktoren angewiesen. Aber wenn wir das reinhauen, dann ist es doch. Dann ist es doch möglich. Dann ist es möglich. Und allein diese Möglichkeit zu sehen, macht Handball ja auch so aus und solche Spiele auch aus. Und warum soll nicht eine Sensation möglich sein? Ich meine, Bielefeld steht auch im Pokalfinale im Fußball.
Das ist lustig. Ich habe genau denselben Gedanken gerade gehabt, ob du den Jungs das Video vorgespielt hast aus diesem Leverkusen-Spiel, weil die hatten ja ihr Halbfinale schon. Ja.
Ja.
Gegen
ja.
Die Übermannschaft.
Ja. Ja. Ja, ist natürlich ein Unterschied. Auf der Bielefelder Alm ist natürlich was anderes als dann.
Ja, und auch hier in Baling. Ja. Wie heißt die Halle mittlerweile? Ich hab's.
Mai-Generalbau-Arena.
Ich danke dir sehr herzlich. Ich war hier jahrelang auf Sparkassen-Arena gepolt. Ja.
Es ist die Mai-Generalbau-Arena. Ich hoffe, dass mir das.
Wunderbar.
Das lernen wir in Zukunft. Dass ich dafür gelobt werde, dass ich das nochmal erwähne.
Natürlich ist es ein Unterschied. Ja. Also, ob du zu Hause spielst oder an neutralem Ort und natürlich kann man auch Fußball und Handball nicht 1:1 vergleichen. Das haben wir in der Vergangenheit gelernt, dass im Fußball diese Underdog-Sensation häufiger mal möglich war als im Handball, weil du einfach im Handball viel mehr Abschlussaktionen hast. Das minimiert logischerweise die Wahrscheinlichkeit. Ja. Trotzdem, also was ich alles jetzt schon mitgekriegt habe, ihr habt am Samstagabend ein Partyboot auf dem Rhein organisiert und gemietet.
Also nicht wir Spieler und als Mannschaft, sondern der Verein mit den Fans und den Sponsoren. Also wir sind nicht dabei.
Ihr seid nicht dabei.
Nein, wir werden uns auf im besten Fall das Finale oder aufs Spiel auf Platz 3 vorbereiten.
So, es soll einen Fanmarsch geben.
Ja.
Vom Dom zur Halle.
Ja.
So. Inwiefern spürt man das im Alltag, diese Begeisterung seit dem Final Four-Einzug?
Also, wir spüren sie und es ist natürlich eine Hauptaufgabe meiner Arbeit die letzten Wochen gewesen, diese Euphorie außen natürlich zu leben, aber innerhalb der Mannschaft auch so weit einzudämmen, sagen, hey, wir haben einen Ligabetrieb, wo wir was erreichen wollen. Und das auszublenden bei allem, was von außen natürlich drauf einströmt. Naja, nicht umsonst hast du mich jetzt angerufen. Nee, zufälligerweise wollte ich mal mit dem Zweitligatrainer sprechen. Komischerweise eine Woche vor dem Final Four.
Völlig zufällig.
Ja, also,
völlig zufällig.
Dass dieses Final Four natürlich so diesen Ligabetrieb ein Stück weit überlagert hat und dass das unglaublich schwer war, immer wieder in den Fokus auf die Spiele zu finden, hat man jetzt nicht zuletzt beim letzten Heimspiel, das wirklich gar kein gutes war. Gar kein gutes war.
Ich wäre noch drauf zu sprechen gekommen, ja. Aber wenn du es jetzt schon rein wirst, ich werde es gleich mal aufgreifen, aber nochmal ganz kurz zu dieser Final Four-Thematik. Was ich auch ganz lustig fand, ich habe gelesen, für Montag wäre bereits ein Empfang auf dem Marktplatz organisiert.
Das höre ich gerade zum ersten Mal. Das wird wahrscheinlich bewusst an mir vorbeigelenkt, damit ich nicht sicher.
Also wir haben eine hervorragende Rechercheredaktion bei der Daikin Handball Bundesliga. Die Damen und Herren wissen genau, wer gemeint ist. Wenn die das da reinschreiben, dann stimmt das üblicherweise. Da weißt du tatsächlich nichts von oder redest du dich jetzt hier raus?
Nein, also ich weiß, dass wir am Dienstag einen Empfang sicher haben bei der Stadt, beim Bürgermeister.
Vielleicht haben wir uns im Tag geirrt.
Das möge natürlich sein. Also vielleicht ist auch für Montag dann im Sonderfall was geplant. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir Dienstag.
Wurscht, wie es ausgeht. Es ist ein Highlight in der Vereinsgeschichte des HBW. Da können wir uns, glaube ich, darauf verständigen.
Ja, also das merke ich auf jeden Fall und die Rückmeldung kriege ich von überall, weil ich bin ja zwar lange beim HBW in Summe, aber auch noch nicht ewig. Von daher darf ich es da gar nicht bewerten. Aber was ich so mitkriege an Rückmeldungen von Leuten, die schon immer da sind beim HBW, für dieses, glaube ich, so mit dem ersten Aufstieg das Größte, ja.
Diese Magie, Final Four, du hast ja gerade schon gesagt, du hast es ja fast schon inflationär erlebt, ja? 10-mal mit dabei gewesen. Jetzt ist es dein 7. DHB-Pokal-Final Four. Ja. Die vorherigen bislang alle in Hamburg, deiner ehemaligen Heimat, jetzt zum ersten Mal in Köln. Kommen die Jungs zu dir und fragen dich, Trainer, ich mein, du kennst das ja, wie ist das, wie war das, wie muss man sich das vorstellen, da redet ihr doch drüber.
Tatsächlich nicht. Ich bin da wirklich sehr, sehr penibel. Die Jungs haben sich nicht getraut. Die haben wahrscheinlich mit allen möglichen Leuten über dieses Final Four gesprochen in den letzten Wochen, aber mit mir bestimmt nicht, weil ich so dahinterher war, den Ligabetrieb in den Vordergrund zu stellen und dieses Final Four dann sein zu lassen, wenn es ist, weil ich fest davon überzeugt bin, und das haben die letzten Wochen teilweise auch gezeigt, dass man dann eben nicht in der Lage ist, sich auf diese Spiele zu fokussieren. Von daher haben sie mit mir noch nicht gesprochen. Ich bin aber jetzt, und das habe ich auch direkt nach dem letzten Spiel gesagt, jetzt können mich alle löchern. Ich werde meine Erfahrung auch weitergeben. Ich werde ihnen sicherlich viel, was wir an dem Wochenende machen, an Input dann geben, was wir da brauchen. Aber
Dann werden die Fragen ja heute auf jeden Fall kommen. Ihr werdet heute Nachmittag trainieren mit Sicherheit.
Heute Nachmittag haben wir eine Besprechung. Und dann
was wirst du ihnen dann erzählen? Von dieser Magie Final Four.
Ja, ich werde Ihnen auf jeden Fall erstmal mich dafür bedanken, dass Sie so lange durchgehalten haben, auch wenn es mit der Leistung nicht immer geklappt hat, aber dass Sie so lange auch dieses Thema trotz dieses Drucks so lange haben wegdrücken, dass wir es jetzt auch voll ausleben können, dass wir einfach in dieses Wochenende gehen sollen und das einfach wirklich komplett genießen und aufsaugen. Diese Atmosphäre, diese Besonderheit, weil ich glaube, dass wenn man diese Besonderheit auch zulässt und diese Atmosphäre, wenn man das alles zulässt in sich, dann ist man in der Lage, auch nochmal ganz, ganz andere Leistungen abzurufen. Mhm. Es ruft einfach dann was in einem hervor, was man sonst gar nicht manuell immer rauskitzeln kann im Alltag.
Das hast du als Spieler tatsächlich so auch gespürt und erlebt.
Ja, ja.
Das ist ein nochmal Push zusätzlich.
Ja, das ist, ja. Also ich war ja schon einer, der es gut konnte, gehörte zu meinen Stärken, mich wirklich auf jedes Spiel maximal motiviert anzugehen. Aber da war es, in den Spielen war es tatsächlich auch nochmal ein ganz anderes Bauchgefühl, und da soll man gar nicht gegen ankämpfen, überhaupt nicht, sondern man es laufen lassen und sagen, ja, okay, das ist was Besonderes, das ist was Geiles und ich bin da, ich habe es mir verdient, hier zu sein. Jetzt gebe ich einfach den besten Spieler, den besten Trainer, den er in mir drinsteckt, lasse ich raus.
Also so wie ich dich verstehe, dich hat es immer beflügelt, diese außergewöhnliche Atmosphäre.
Ja.
Hast du es auch schon erlebt, bei Mitspielern zum Beispiel oder bei anderen, von anderen Mannschaften, dass so eine gewaltige Atmosphäre einen auch gehemmt hat oder hemmen kann oder verängstigen kann?
Das war ja tatsächlich so. Das war natürlich tatsächlich so, dass es mit allen Spielern, mit denen ich an Final Four teilgenommen habe, kannten die Atmosphäre aus diesen Hallen schon aus Spielen. Also klar, also
beim HSV.
Beim so. HSV natürlich.
Ihr wart es gewohnt, auf dem Level euch zu
bewegen. Ja, von der vollen Halle hatten wir schon ein paar Heimspiele beim HSV. Es war trotzdem was Besonderes, das Final Four, aber ich fand es jetzt nicht oder habe es nicht so als erdrückend erfunden. Vielleicht ist das auch etwas, was ich bei den Jungs dann auch erstmal wieder ansprechen muss. Okay, wie werdet ihr das, was glaubt ihr, wie werdet ihr es wahrnehmen? Es gibt ja auch ein paar, die schon Bundesliga-Einsätze hatten, die sich schon in großen Arenen aufgehalten haben. Aber klar, das Final Four ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Wertigkeit natürlich. So die ganze Handballwelt, würde ich ja schon sagen, guckt an diesem Wochenende nach Köln auf diese Halle. Und ich glaube, das kann dann natürlich schon nochmal auch was auslösen. Ich weiß, wovon du redest, dass es vielleicht dann einen doch erschlägt. Ich versuche das aber, werde das aber versuchen, der Mannschaft genau das Gegenteil zu machen. Weil was soll uns erschlagen? Was soll uns erschlagen? Also es ist, jede Aktion, die du machst, kann von 20.000 Leuten bejubelt werden. Und wenn es halt keine gute ist, dann werden die Pfiffe nicht so laut sein.
Martin, hier nehme ich das zu 100%, aber Menschen sind ja total verschieden. Es mag ja auch welche geben, die unter Umständen da schon ein bisschen weiche Knie kriegen könnten oder auch tatsächlich bekommen in so einer Situation. Wollte ich einfach nur wissen, was du da für persönliche Erlebnisse hattest in deinem unmittelbaren Umfeld. Aber das war ja dann
also,
beim HSV zumindest offensichtlich nicht so.
Es waren die weiche Knie-Momente, sage ich ganz ehrlich, waren eher die, du liegst auswärts mit zwei Toren in Delic hinten und du verlierst gleich. Und das, oh Gott. Oder, keine Ahnung, zu Hause haben wir mal gegen auch Heimspiele verloren, wo du sagst, ach du Scheiße, was bricht jetzt gleich los? Mhm. Oh Gott, wir kommen hier nicht durch, das ist ein Gegner.
Der Druck ist schwieriger.
Der Favoritendruck, und das merken wir ja auch hier in der Liga, ist ein ganz, ist der viel, viel, viel schwerwiegendere. Ja, und das werde ich den Jungs auch, das lasse ich gar nicht mehr mit, dann würde ich es auch, werde den Jungs das so auch präsentieren und darstellen, dass sie sagen, Jungs, dass das gar nicht bei denen in die Gedanken reinkommt. Dass die gar nicht daran denken, dass die werden da auftreten, die werden die breite Brust raushauen, die werden da strahlen. Und so genau so werden die auch als Spieler strahlen. Und
der Trainer lebt es vor. Ich habe das ja schon öfter gesagt im Rahmen dieses wunderbaren Podcasts. Hin und wieder hätte ich auch gerne eine Kamera mit dabei. Dann könnte ich euch jetzt zeigen, wie jetzt im Laufe der letzten Minuten dieses Gesicht meines Gegenübers sich immer mehr entspannt hat und ein Strahlen mittlerweile hat.
Aber du wolltest ja noch auf das Fernlaufspiel zu sprechen kommen. Also
ich hole dich gleich wieder runter, keine Sorge. Ich komme gleich zum Fernlaufspiel. Ja, aber abschließend dazu. Ja. Also die Vorfreude ist nicht nur bei euch, die ist auch bei mir, bei allen, mit denen ich mich drüber unterhalte. Ja, wir übertragen ja für dein natürlich, ist enorm groß. Und ich will bloß noch einmal rausstellen, du hättest natürlich schon die Möglichkeit, was zu erreichen. Weißt du, also mit einem Pokalsieg mit Baling würdest du zum All-Time-Helden werden. Das ist schon klar, oder?
Ja.
Hast schon mal kurz drüber nachgedacht.
Jetzt kriege ich weiche Knie.
Jetzt mal ernsthaft. Also weißt du, Martin, es gibt ja diese sportlichen Errungenschaften, die man nie vergisst. Und ich würde sagen, zumindest im Handballkontext, Pokalsieg mit Baling würde in diese Kategorie reingehören.
Ja, das ist sicher, das löst sicherlich Gänsehaut aus, aber nochmal, also Wir werden, die Fans werden von der Domplatte losjagen. Sie werden hoffentlich den Dom stehen lassen. Das ist auch nur ein Appell von mir als Rheinländer.
Wir lassen den Dom in Kölle.
Den Dom bitte stehen lassen, dann pöbeln wir in diese Arena rein und dann hauen wir mit den Fans und mit der ganzen Euphorie und der Stimmung das maximal Beste raus und dann schauen wir einfach, was bei rumkommt. Und dann gucken wir mal.
Also, den Hinweis möchte ich nicht verpassen. Da muss man natürlich mit dabei sein, selbst wenn man keine Tickets für die Halle bekommen hat. Ihr wisst ja alle, dass Dein alle Spiele überträgt, beide Halbfinals, Spiel um Platz 3, das Finale. Aber das erste Halbfinale am Samstag um 16.10 Uhr, Kiel gegen die Löwen, kann man auch in der ARD sehen. Genauso wie das Finale am Sonntag 15.35 Uhr, wenn der 50. Pokalsieger der Geschichte ausgespielt wird.
Das noch.
Auch das noch, ja. Der Jubiläumspokal. Um euch optimal aufs Lidl Final Four einzustimmen, könnte man sich zum Beispiel auch jetzt schon ins digitale Arena-Magazin klicken. Da gibt es alles Wissenswerte zum großen Finalwochenende um den DHB-Pokal. Den Link zum Heft findet man hier in den Shownotes. Da sollte ich, glaube ich, auch mal reingucken, vielleicht für die Vorbereitung dann. Ja?
Guter Hinweis. Was sind Shownotes?
Bitte was?
Was sind Shownotes? Was sind Shownotes?
Leute, wisst ihr, was der erste Satz war, als ich hier reingekommen bin heute? Was ist eigentlich ein Podcast? Ich habe noch nie einen Podcast gehört.
Ja,
warte, entschuldige ganz kurz, wo lebst du?
Ja, das ist, ich bin manchmal so richtig so ein altmodischer Typ, das wissen auch die meisten, die mich kennen. Also ich habe mich das immer mal wieder gefragt, Podcast, ist das ein Radiointerview oder halt eins, das man anhalten kann? Ja, ich habe tatsächlich noch nie, ich habe auch schon eine Schelte bekommen von dir, Schande über mich, ich habe auch noch nie Hand aufs Herz gehört, das ist leider die Wahrheit. Ich habe aber auch zur Verteidigung von Hand aufs Herz noch nie irgendeinen Podcast gehört.
Also, dann schauen wir mal, ob wir da eine Wende reinbekommen, ja, in dein Leben, eine entscheidende Wende.
Ja.
Ich habe vorher, war der noch nicht mit dabei, ich habe versucht, ihm kurz zu erklären, was ein Podcast ist. Ich hoffe, es ist
angekommen. Wie man die Kopfhörer aufsetzt.
Ganz genau, und dann reden wir. Nein, Shownotes.
Ja.
Ich weiß, du hast vielleicht ein Smartphone. Kennst du das Smartphone?
Ist das mit der Weltscheibe?
Das ist ein Smartphone. Ja. Das ist ein Smartphone. Das ist übrigens größer als meins, deutlich größer.
Ja, das ist riesig.
Da gibt's eine App, zum Beispiel Podcasts, oder man kann Podcasts auch über, also die Podcast-App oder auch über andere Apps abrufen. Und dann klickst du da deinen Podcast an, den Podcast deiner Wahl. Da ist auch immer ein kleiner Subtext mit dabei. Und da gibt's häufig Verlinkungen.
Okay.
Und das sind die Shownotes. Der Subtext sozusagen eines.
Die Shownotes sind im Subtext des Podcasts. Yo, man.
Gut. Also, Leute.
Ich lerne heute richtig viel.
Ihr seht, wir haben hier heute einiges zu tun. Und jetzt kommen wir zu deiner Kernkompetenz, ja? Dem Handballsport. So? Ihr wollt ja nicht nur den Pokal gewinnen, sondern im besten Fall auch früher oder später in die Bundesliga zurückkommen. Ihr seid ja in der vergangenen Saison abgestiegen. Spielt im Moment in einer wirklich komplizierten zweiten Liga. Ich habe gestern noch mal in Vorbereitung auf unser Gespräch die Tabelle studiert. Alter, das ist ja Wahnwitz.
Völlig verrückt.
Das ist ja völliger Wahnwitz. Es ist wirklich so, ab Platz 7 kann man sich nicht sicher sein, in der Liga zu bleiben. Ja. 4 oder 5 Punkte sind es auf dem ersten Abstiegsplatz. Das ist zwischen 7 und 17. Konstanz ist etwas abgeschlagen, ja, aber zwischen 7 und 17, das ist so eng. Das heißt, du hast quasi jede Woche existenziell wichtige Spiele. So. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass man in Balingen vom Wiederaufstieg geträumt hat. Jetzt seid ihr ein paar Punkte hinten dran. Das Ferndorf-Spiel ist schon angeklungen. Was ist denn da passiert? Ich habe das Endergebnis gesehen und habe die ganze Zeit auf Aktualisieren gedrückt, weil ich dachte, es ist ein Halbzeitergebnis. 21 zu 18, ein Handballfest.
So, wie in den guten alten 80ern. Also zum einen zu dieser Liga, man sagt jedes Jahr, die Liga, zweite Liga ist verrückt, hat man auch vor dieser Saison gesagt, und dann wird sie nochmal verrückter und nochmal ausgeglichener und nochmal spannender. Also das ist ja auch wirklich eine Liga, die einfach unfassbar spannend ist. Für uns Trainer mega anstrengend, für die Spieler auch, aber für Zuschauer unfassbar interessant, einfach aufgrund dieser Enge, auf dieser Dichte gefühlt ist jedes Spiel, ist irgendeine Mannschaft im Abstiegskampf beteiligt. Also das ist echt Wahnsinn und das macht es auch unglaublich spannend für von Außenstehende. Und ja, das ist jetzt zum Beispiel jetzt auch das Spiel gegen Ferndorf. Ferndorf hat einfach auch eine gute Mannschaft, hat das auch mit ihren Punkten bis jetzt belegt. Und wenn man dann halt nicht diesen 100% Fokus hat, was menschlich ist, aufgrund des Final Fours, was ansteht, aufgrund dieses riesen Highlights, wer kennt das nicht, da kommt ein riesen Highlight nochmal, wir hatten es ja eben schon thematisiert, du hast mich auch vor ein paar Wochen angerufen, wann wollen wir uns treffen, wie wäre es vor dem Final Four? Ah, guck mal, Markus.
Super. Ja, da habe ich richtig viel Zeit.
Guck mal. Und dann, vielleicht vor dem Final Four, das wäre ja ganz interessant vom Thema. Also dieses Thema Final Four ist natürlich unfassbar überlagernd und was auch schön ist und was toll ist und was man auch ausleben soll, aber das macht natürlich das Alltagsgeschäft schwierig. Werner kommt auch hier, ja, die Balinger sind schon mit dem Kopf in Köln, da können wir was reißen, die spüren das natürlich dann auch und dann wird es einfach kein gutes Spiel, aber solche Spiele gibt es gerade in der zweiten Liga. Wir haben es am Ende gewonnen, es war eine Abwehrschlacht, wie das Ergebnis vermuten lässt. Von daher war ich einfach nur froh, nach dem Spiel sagen zu können, so, ich habe jetzt monatelang dagegen angekämpft, Feuer frei, wir fahren nach Köln. Mhm.
Was wollt ihr denn noch erreichen in der zweiten Liga in dieser Saison? Im Moment seid ihr 4 Punkte hinter dem zweiten, hinter dem Aufstiegsplatz?
Ich weiß es nicht. Ich bin auch kein Tabellengucker tatsächlich. Ich gucke ganz, ganz selten Tabelle, weil es mir nicht hilft.
Ich glaube nicht, dass seither was Essentielles passiert ist. Acht Spieltage sind es noch. Wenn sozusagen die Komponente dann weg ist, nach dem kommenden Pokalwochenende, und der Fokus dann einzig und allein auf dieser Liga liegen kann, wie sieht's aus in Sachen Aufstieg?
Ihr macht mich verrückt. Monatelang muss ich immer wieder über das Final Four sprechen. Jetzt ist das am Samstag und jetzt fragst du mich, was nach dem Final Four ist.
Wir haben doch schon über das Final
Four gesprochen. Ja, ich weiß, aber überhaupt, ich weiß, alles gut, aber das ist jetzt, ich glaube, es hat niemanden in den letzten Wochen interessiert, was eigentlich nach dem Final Four ist. Das Gefühl war danach Judgment Day und danach werden alle...
Du weißt aber schon, dass es danach
normalerweise
weitergeht.
Genau, von daher sind wir auch dann in der Planung. Also nach dem Final Four, wenn wir dann auf dem Marktplatz mit was auch immer nach Haus gekommen sind.
Und wenn es nur ein Rausch ist, Entschuldigung.
Dann ist natürlich ganz klar, dass wir weiter versuchen anzugreifen. Aber wir haben auch ganz klar vor der Saison gesagt, wir haben einen Umbruch. Die Hälfte der Mannschaft, gerade auf zentralen Positionen gefühlt, alle Spieler den Verein verlassen, was die Abwehr angeht, wussten wir komplett neu aufstellen. Wir hatten damals 10 Abgänge im Sommer. Von daher wussten wir auch aufgrund dieser wilden Liga, dass man nicht einfach einen Aufstieg ausrufen kann. Wir haben ganz klar gesagt, wir wollen zu den Top 25 in Deutschland gehören. Ja, das ist unser Ziel. Ich sag's mal, ich formuliere es immer gerne so, wenn es eine erste Liga gäbe aus 25 Mannschaften, dann würde ich sagen, da muss es der Anspruch des HBWs sein, in dieser Liga zu spielen. Es ist aber nun
mal. Das klingt so ein bisschen nach SC Freiburg. Die haben auch immer gesagt, für uns beginnt die Krise jenseits des dritten Platzes in der zweiten Liga.
Ja, also gut, das ist auch, ja, also wenn das auch schon eine Krise ist.
Das war damals, ich meine, das hat Volker Finke immer gesagt. Ja, gut, ist auch schon ein paar Jahre.
Okay, dann hat man sich für sich den Anspruch, vielleicht Top 20 zu gehören. Ich finde, es ist, wenn man einfach die Strukturen sieht innerhalb der Vereine, die jetzt auch nach oben gekommen sind über die letzten Jahre. Ja. Ich meine, es hat Minden, Lübbecke, Großwaldstadt, Essen, das sind ja alles Mannschaften, die in den 90ern oder auch vor 10, 15 Jahren noch zum Stamm der ersten Liga gehört haben, die gar nicht daraus wegzudenken waren. Mhm. Jetzt haben wir halt, was gut ist für den Handball, was super ist. Wir haben Hamburg, wir haben Berlin, wir haben Hannover, wir haben Stuttgart, Leipzig, wir haben die ganzen Großstädte, wir haben Handball in die großen Städte gebracht. Das ist toll. Aber natürlich haben die Vereine, die nicht dann dieses Sponsorenpotenzial, nicht diese Hallenkapazitäten haben, Probleme, sich dann in dieser Liga zu behaupten. Ja, Lemgo war damals eigentlich das beste Beispiel, dass die es noch schaffen, aber selbst die sind ja nicht mehr unter den Top-Teams.
Nee,
ja.
Machen aber aus ihren aktuellen Möglichkeiten ziemlich viel.
Genau, zum Beispiel. Und das ist immer das Ziel, man muss aus seinen Möglichkeiten, die er hat, das maximal Mögliche rausholen. Und das machen wir im Moment noch nicht. Wir machen das solide, wenn man auch vergleicht andere Mannschaften, die ähnliche Etats haben, die ähnliche Strukturen haben wie wir, die hinter uns liegen. Manche Mannschaften holen mehr raus, Hüttenberg, gar keine Frage, sind strukturell hinter uns, sind aber von ihren Leistungen, muss man ganz klar sagen, mindestens auf Augenhöhe mit uns. Und von daher ist natürlich, bin ich nicht zufrieden, wie es bis jetzt läuft, aber ich bin auch nicht unzufrieden. Also es ist so, ich sag mal, fast so wie erwartet, dass wir in Schlagdistanz sind, aber dass wir einfach so wie der BAC nach vorne wegmarschieren. Ich meine, wenn man einfach die Etats vom BAC und von Barling vergleicht, dann liegen einfach ein paar Millionen dazwischen. Das ist einfach so.
Aber der zweite Spot ist nicht unerreichbar vom Etat her.
Das ist richtig. Der ist möglich.
So auf dem im Moment GWD steht.
Genau. Ja? Und da muss man ganz klar sagen, dass wir es nicht geschafft haben, jetzt in den letzten Wochen diesen Fokus zu halten auf der Liga, um jetzt noch nah an Minden.
Also habt ihr da ein paar Punkte
dran? Ja, haben wir liegen lassen.
Habt ihr liegen lassen, so.
Und das soll jetzt, das ist sicherlich auch ein Faktor, wenn ich das merke, dass eben dieses Final Four immer wieder da in den Fokus gerückt wird, was auch gut ist, aber es lenkte schon ein bisschen so vom Ligabetrieb ab und dann ist es einfach jetzt aufgrund der Ausfälle von Müller, Blomgren und...
Die fallen die ja auch fürs Final Four aus?
Es ist ein Kampf gegen die Zeit. Wir wissen es nicht, aber bis jetzt...
Beide haben nicht gespielt gegen Ferndorf.
Beide haben die letzten Wochen
nicht gespielt. Zentrale Rückraumspiele.
Ja. Aber ja, das Final Four setzt Kräfte frei.
Und vielleicht heilt Verletzungen
unter Umständen schneller. Ich drück die Daumen, dass es einfach auch Verletzungen dann schneller aushalten.
Bei dir, also bei deiner Mentalität, ich habe dich so oft als Spieler erlebt, als Kommentator, dir hätte ich auch zugetraut, dass du mental in der Lage bist, einen Kreuzbandriss in 10 Tagen auszuheilen. aber noch ganz kurz, mich das schon interessiert. Ja. Ich meine, ich kenne ja den Standort hier in Balingen nun auch wirklich sehr gut. Ich war sehr häufig hier und wirklich bemerkenswert, wie viele Erstliga-Jahre dieser Verein geschafft hat. Definitiv. Außergewöhnlich, ja, in so einem kleinen Ort, mit so einer kleinen Halle, mit diesen Strukturnachteilen. Und das ist 0,0 despektierlich gemeint, sondern als Riesenkompliment. Trotzdem hat man so viele Erstliga-Jahre geschafft.
Ja.
Du bist seit dieser Saison hier Trainer. Mit welchem Auftrag hat man dich in diesen Job geschickt, grundsätzlich, perspektivisch?
Also zuerst mal natürlich diesen Umbruch zu leiten, die Mannschaft auch strukturell umzustellen. Wir haben jetzt auch für die neue Saison tatsächlich von der Kaderplanung wieder Veränderungen vorgenommen, aber auch Veränderungen vornehmen müssen. Das heißt, ein paar Spieler, wo wir gehofft haben, dass wir sie halten können, haben den Verein verlassen. Dafür haben wir aber auch sehr gute Spieler verpflichten können, haben uns auch noch mal mehr versucht auf junge, entwicklungsfähige Spieler zu setzen, haben jetzt vor kurzem erst Magnus Gruppe verpflichtet, von den Löwen, der bei den Eulen tatsächlich weniger Spielanteile hat, als er jetzt bei uns hat.
Jetzt habt ihr mit Elias Huber und Magnus Gruppe auf einer ziemlich wichtigen Position, richtig, Rückraum Mitte, zwei sehr talentierte,
so
aber auch
es.
Sehr junge Spieler.
Ja, und die machen halt, junge Spieler machen junge Sachen. Ja, und das ist manchmal richtig toll mit anzusehen und macht Freude. Und manchmal steckt man natürlich die Hände über den Kopf zusammen und sagt, okay, Jung, müssen wir nochmal gucken, dass wir das optimiert kriegen. Ja, und diesen Raum lässt man mir. Ja, und lässt man den Jungs. Robert Timmermeister auch hat eine Riesenrolle bei uns. Die hat er noch keiner Herrenmannschaft. Ja, der macht bei uns Abwehrchef und jetzt, wo Blomgren verletzt ist, erster Rückraum Linker. Der hat in Dänemark nahezu gar nicht gespielt, als wir den da jetzt...
Und jetzt macht das gut bei euch und dann holen ihn die Löwen wieder zurück für die nächste Saison.
Ja,
und schon ist er wieder weg.
Ja, es ist traurig, wirklich. Das ist wirklich traurig und schade, weil ich einfach sehr gerne mit Robert zusammengearbeitet habe und glaube ich, eine sehr gute Perspektive hier in Balingen gehabt hätte.
Ich glaube, allein das, was wir gerade skizziert haben, macht deutlich, wie schwierig das ist in diesem Zwischenbereich. Ja, ihr seid eine Spitzenmannschaft in der zweiten Liga. Das Umfeld träumt natürlich, ich kenne die Leute hier, ja, ich weiß, dass die wahnsinnig gerne zurück in die Bundesliga gehen würden. Er hat gerade etwas gemacht, der Herr mir gegenüber, das erzähle ich jetzt nicht. Nein, aber deswegen nochmal zu diesem Auftrag. Die haben dir schon gesagt, Junge, bring uns wieder zurück in die Bundesliga, oder?
Ja, und das ist ja genau das. Also mittelfristig wollen wir sowohl die Strukturen weiterentwickeln, ja, als auch die Mannschaft. Ja, und das ist einfach, die jetzt mit der Brechstange in die Bundesliga zu versuchen zu kommen, würde bedeuten, man müsste über seine finanziellen Möglichkeiten leben und arbeiten. Das ist nicht das Ansinnen des HBW. Da bin ich dem HBW sehr dankbar für. Der HBW ist ein Verein, der mega solide arbeitet. Und kann sich auch jeder Spieler darauf verlassen, wenn er zum HBW kommt, dass er sein Geld bekommt. Es gab noch nie Finanzprobleme hier. Das weiß ich auch sehr zu schätzen. Das wissen Spieler, die hier hinkommen, zu schätzen. Und damit muss man halt werben. Und klar, wir wollen mittelfristig ist das Ziel, erste Liga zu spielen. Aber um wirklich da konstant drin zu bleiben, muss man natürlich oder müssen wir die Gesamtstrukturen dahin entwickeln, dass das dann auch, dass man konkurrenzfähig ist mit Mannschaften, die da unten jetzt gerade stehen. Das ist Erlangen, Stuttgart, das sind Mannschaften mit einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Struktur, mit einer ganz anderen Halle, mit einem anderen Sponsorenpool. Also das muss man einfach ganz klar so sehen und dann darf man einfach aus meiner Sicht nicht den Anspruch haben, dass das erste Liga sein muss. Sondern es muss so ähnlich wie beim Final Four sein, nur mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. Das muss ein Traum sein, es muss was Besonderes sein. Es muss, weil, wenn wir einen Aufstieg schaffen, muss man sagen, jo, geil, da habt ihr euch gegen Mannschaften durchgesetzt, wie Nordhorn, wie Hagen, wie Minden, wie Florenz Dresden, die alle ähnliche Strukturen haben und habt euch gegen die durchgesetzt und einen dieser Plätze erkämpft. Glückwunsch. Und jetzt gucken wir, ob in dieser ersten Liga dann nochmal dieses Besondere, diese großartige Leistung, Klassenerhalt möglich ist, aber nochmal nicht als Anspruch, sondern als Ziel. Als Ziel einer tollen Leistung. Also das ja, vergleichbar mit einer Meisterschaft für Flensburg oder Magdeburg, wo wir sagen, okay, das ist machbar, aber da ist auch noch Berlin, da ist Kiel, also Melsungen oder andersrum formuliert von Mannschaften, die es noch nie erreicht haben, Melsungen oder Füchse, die wollen unbedingt deutscher Meister werden, ja, aber die können auch nicht sagen, das ist unser Anspruch, das müssen wir, weil das sind andere Mannschaften, die ähnlich aufgestellt sind.
In jedem Tabellenbereich in der Bundesliga so, ja. Es gibt ja auch 6, 7, 8 Mannschaften, die grundsätzlich hinter diesem Top-Team-Pool da oben auch gerne mal Richtung international denken würden. Und das ist für mich alles, wenn man sich ein bisschen auskennt mit dem deutschen Handball, ist alles völlig schlüssig, was du sagst. Aber es ist ja nicht alles rational im Sport bekanntermaßen. Auch nicht hier in Balingen. So, deswegen nochmal, vielleicht ein bisschen ketzerisch gefragt, wie lange hast du Zeit, um die Mannschaft in die Bundesliga zu führen?
Da bin ich der falsche Ansprechpartner.
Was glaubst du?
Da bin ich tatsächlich der falsche Ansprechpartner.
Da kriege ich nichts von dir.
Ja? Also ich bin einer, der auf die Entwicklung bedacht ist. Ja, der immer auch den Fokus auf die Art und Weise, wie man Handballspiel legt, weil ich glaube, das wird langfristig an euer Erfolg bringen und das wird mittelfristig bis langfristig dann auch ein Ziel erfüllt werden können, so wie wir es beim Final Four geschafft haben, über diese 3 Spiele dieses Final Four zu erreichen. Glaube ich, ist das beim Aufstieg eine viel langfristiger angelegte Sache.
Und das habt ihr eben nicht jetzt in Jahre quasi schon quantifiziert, dass man zusammengesessen ist, wir haben einen 2- oder 3-Jahresplan und dann wollen wir wieder in der Bundesliga sein.
Der ist Stand jetzt, gibt es den nicht.
Okay, das wollte ich wissen. Dann würde ich sagen, haben wir den Moment ganz gut beleuchtet, also die Aktualität, Final Four und eure Situation in der zweiten Liga, grundsätzlich die Situation beim HBW. Jetzt machen wir ganz kurzes Päuschen und für den Nicht-Kenner von Hand aufs Herz, ja, das war schon ein Stich in mein Herz, ich gebe es zu. Aber es hat mich wieder beruhigt, als du gesagt hast, dass du noch gar nie einen Podcast gehört hast. Ja, okay, das nimmt dich da wieder ein bisschen raus, kann ich dir sagen. Im zweiten Teil gucken wir auf deinen Lebensweg, auf deinen Karriereweg. Es
gibt noch einen zweiten Teil.
Es gibt einen zweiten Teil. Du wirst dich wundern. Und ihr hoffentlich auch. Bis gleich. So, da sind wir wieder bei Hand aufs Herz. Wir hätten schon wieder weiterlaufen lassen sollen, denn ich habe das Gefühl, Matti taut immer am meisten auf, wenn das Gerät nicht eingeschaltet ist.
Es liegt in der Natur des Trainers.
Wir haben gerade festgestellt, also ich komme ja aus einer kleinen Stadt im Schwäbischen namens Ehingen. Da gab es früher ein großes Handballturnier, ein Vorbereitungsturnier, den sogenannten Schlecker Cup. Ja. Und da war Matti mit dem HSV einige Male mit dabei. Ich erinnere mich auch noch sehr gut, du auch. Hoffentlich.
Ich erinnere mich an die Turniere, aber nicht an den letzten Abend meistens nicht, auf den du eben anspielen wolltest.
Das war, da habt ihr immer echt ordentlich die Sau rausgelassen. Ne? Also es gibt, also zu der Zeit gab es vielleicht 2, 3 vernünftige Kneipen in dieser 25.000 Einwohnerstadt. Und das Turnier war immer Samstag, Sonntag.
Richtig.
Und die Mannschaften haben dann den Sonntagabend, das war häufig so der Abschluss der Vorbereitung, das war meistens, glaube ich, eine Woche vor erste Runde DHB-Pokal oder vor Bundesliga statt. Da hat man nochmal durchgepustet, kann man so sagen, oder?
Ja, also
legendäre Abende in Ehingen.
Tatsächlich. Im Bistro in Ehingen. Da gingen ein paar Runden über den Tresen.
Das ist eine ganz. Das gibt es gar nicht mehr übrigens.
Och, das ist aber schade.
Das
Turnier und das Bistro nicht mehr.
Das Turnier gibt es ja
nicht
mehr. Ganz genau, das Bistro gibt es seit kurzem auch nicht mehr.
Ach,
das ist eine völlig ordinäre Kneipe, aber im Handball kennt die tatsächlich fast jeder, also zumindest jeder, der irgendwann mal in Ehingen war. Da haben sich Szenen abgespielt. Ich erinnere mich nur, Bertrand Gilles, Bobo, jahrelang Kreisläufer beim HSV, absolute Handballlegende, mit Frankreich wirklich alles gewonnen.
Welthandballer.
Unfassbar. Der war damals eine Maschine. Der ist ja heute, was der abgenommen hat, das gibt's ja gar nicht. Okay. Aber der war zu seiner aktiven Zeit, der war breit wie ein Schrank, der hatte Kraft, das gibt es gar nicht.
Das ist korrekt.
Und ich hab eine Szene noch vor meinem inneren Auge, da saß eine junge Dame in einem Stuhl und dann haben irgendwelche HSV-Spieler, wahrscheinlich warst du da auch mit dabei, irgendeine Wette laufen gehabt. Dann lief Bobo dahin und hat die Dame im Stuhl sitzend mal ganz kurz nach oben gestemmt. Ja? Und das sah dann so aus, als wäre das irgendwie, also vom Gewicht her eine Bierkiste, aber es war etwas mehr. Ja, so, also,
ja ich erinnere mich.
Vielleicht hätte ich's gar, du erinnerst dich an
das. Ja, ich hatte die Wette verloren, ja. Also gut, kann gut sein, dass wir.
Oh Gott.
Aber ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr wirklich genau an diese Szene. Aber
du erinnerst dich daran.
Ja, so. Also ich weiß nicht mehr, ob ich jetzt an der Wette beteiligt war, aber ich erinnere mich daran, dass Bobo was hochgestemmt hat. War eine Frau auf dem Stuhl, ja?
Ja, also es ist. Ich weiß gar nicht, ob man das hier erzählen kann. Jetzt ist es schon passiert. Ich kann dir nur eins sagen: Ich stand daneben und war einfach nur fassungslos. So viel zum Thema, was in diesem...
Und damit hat man auch schon das Wildeste erzählt, was der HSV gemacht hat.
Da sind noch andere Dinge passiert in dieser Kneipe. So, ich würde sagen, wir kehren wieder einigermaßen zur Ernsthaftigkeit zurück.
Wenn du es sagst.
Martin, wir versuchen es auf jeden Fall. Der junge Herr hier ist also geboren in Aachen. Richtig?
Ja, ist allerdings 43 Jahre her.
Also jung ist es nicht mehr.
Ist schon 43. Weißt du, aus meinen Augen ist alles unter 50 also jung.
Es ist tatsächlich, das ist so eine. Ich bin tatsächlich geboren in Düren und bin aber aufgewachsen in Aachen. Das heißt, meine Eltern stammen aus der Eifel, aus der tiefsten Eifel. Da gibt es kein Krankenhaus. Das nächste ist in Düren oder in Aachen. Da ist man nach Düren gefahren. Von da aber dann zwei Tage später weiter nach Aachen. Das heißt, ich bin in Düren geboren, aber. Ich lasse es eigentlich immer laufen, wenn man sagt, gebürtiger Aachen, dann macht es mir einfacher.
Erzähl uns doch einfach mal ganz kurz aus was für Verhältnissen.
Nein, familiären Verhältnissen. Ich glaube, du hast einige Geschwister.
Ja.
Wie viele sind es?
Drei.
Drei an der Zahl, zwei Schwestern, ein Bruder?
Ja.
Ja.
So. Mit relativ langem Abstand hintereinander, weil meine Eltern haben sich sehr früh unbewusst dafür entschieden.
Dass wer auf die Welt kommen soll?
Ich.
Ah ja, bist du der Älteste?
Ja, ja.
Donnerwetter.
Meine Mutter war 19.
Mein
Vater 21, war die Lebensplanung eigentlich eine andere. Ich habe mich dann
einmal
dazwischen gedrängt. So. Und dann haben sie sich entschieden, nach 7 Jahren, dann nochmal nach 6 und dann wieder nach 7 Jahren ein Kind zu kriegen. Also meine jüngste Schwester ist 20 Jahre jünger als ich. Lea, die spielt nächstes Jahr wieder in Leverkusen, beim TSV Bayer Leverkusen in der zweiten Liga.
Das ist auch ungewöhnlich, oder? Also so große Abstände?
Ja, sehr, sehr ungewöhnlich. Ja, ja, verrückt. Ja, ja. Also jetzt wäre auch eine Kamera gut, weil Markus Götz mich gerade sehr entgeistert anguckt.
Überhaupt nicht. Er schaut dich total interessiert an.
Ja.
Ne? Ich frage mich jetzt gerade ohne jede Wertung. Also
0,0.
Ja. Ich finde das faszinierend. Ja? Mhm. Also das ist ein außergewöhnlicher Lebensweg einfach. Jetzt auch, also was deine Eltern vor allen Dingen betrifft. Ja? Diese Spanne von, deine Mutter war 19 und wie alt war sie dann beim...
20 Jahre später.
Ja? 39.
Sehr gut,
danke, Markus. Danke.
Da kommt auch der Lehrer in mir hervor.
Bist ja auch.
Ja. Nicht ganz ausgebildet, aber ja.
Abgebrochen, ne?
Nee, Studium habe ich beendet, aber mein zweites Staatsexamen, also mein Referendariat, wurde von der Trainertätigkeit torpediert. Mhm. Ich hatte eigentlich wirklich immer fest vor, nach dem Handball aufzuhören und dann mein Referendariat zu machen.
Du hast was nochmal studiert?
Sport und Mathe.
Sport und Mathe. Wo?
Angefangen in Münster. Und dann in Hamburg zu Ende gemacht.
Aha, okay. Gymnasiallehramt.
Mhm.
Habe ich auch studiert. Dann kam diese komische Journalisten.
So, jetzt sitzen wir beide hier. Komm.
Wir waren wo ganz anders. Wir waren bei deiner Familie.
Genau.
Ich finde es wirklich total, total spannend. Und wie geht es deinen Eltern heute?
Ja, gut. Wir sind immer noch verheiratet, was ja auch nicht normal ist.
Eine muntere Bande,
ja,
die Familie Flohr.
Ja, ja, wir treffen uns, wenn wir uns treffen, ist immer lustig. Und ja, also wir haben der Abstand der großen Jahre, der verfliegt dann natürlich irgendwann. Und wenn wir gemeinsame Treffen haben, die natürlich selten ist es doch immer sehr heiter und ja, macht Freude. Ich mag meine Geschwister gerne. Alle.
Das ist schön.
Ja.
Das ist sehr schön. Ach komm, wo du es gerade sagst. Ich wollte erst noch was anderes fragen, aber komm, warte mal ab. Ich habe hier was.
Hallo Bruderherz. Hier sind deine beiden Lieblingsschwestern.
Wir wollten dir nur ganz viel Erfolg fürs feine Vorwochenende wünschen und wir wollten dir nur sagen, dass wir unglaublich stolz auf dich sind.
Mich wundert es auch überhaupt nicht, dass du jetzt beim Final Four gelandet bist. Wer als 10-Jähriger seine 4-jährige Schwester als Torpfosten beim Fußball benutzt, der zeigt, glaube ich, schon so einen Ehrgeiz, den man braucht, um jetzt da zu landen, wo du gelandet bist.
Ja, ich kann dazu nicht so viel sagen, weil ich war ja eigentlich immer nur deine kleine süße Schwester oder wie viele auch denken, deine kleine Tochter.
Deswegen wünschen wir dir alles Glück der Welt, ganz viel Spaß, ganz viel Erfolg. Wir sind ganz stolz auf dich.
Du schaffst das. Wir haben dich lieb. Tschüss.
Oh Mann, war das eine süße Nachricht.
Süß, oder? Ah, ich habe Tränen in den Augen. Ach, und? Gut, dass ich vorher gesagt habe, dass ich meine Geschwister gerne habe, nicht, dass ich es jetzt sage.
Der Mann hat echt Tränen in den Augen und das habe ich jetzt tatsächlich bei dir noch gar nie gesehen.
Ja, ich glaube nach den, schon ein paar Mal. Also ich heule jetzt nicht hier los, aber so ein bisschen feuchte Augen kriege ich schon mal ganz gerne. Habe ich auch schon manchmal nach, wenn meine Mannschaft mich begeistert oder... Privat auch. Also auf jeden Fall, vielen Dank.
Ist euch zu Hause schon mal aufgefallen jetzt in dieser Dreiviertelstunde, dass dieser Mann gerne abschweift? Ja, wir waren jetzt gerade.
Ja, genau. Das ist furchtbar bei mir, ja. Ja, also schön, freut mich sehr. Also es war ja Lea, und von der ich ja eben schon gesagt habe, die in Leverkusen Handball spielt, und Manu, die ja jahrelang beim 1. FC Köln in der 3. Liga gespielt hat. Ja. Und die sind irgendwie alle so über mich quasi zum Handball gekommen. Meine Eltern hatten ja gar nichts mit Handball.
Das wäre gerade meine Frage gewesen. Wie bist du zum Handball gekommen? Ja, gab es da irgendwas in der Familie? Null.
Nein, null. In der diese Podcasts sind doch da, dass man so einen Schwank dann erzählt, oder?
Komm raus.
Okay.
Wenn es ein guter ist, gerne.
Ich war in der 5. Klasse und dann kommt da so ein junger Student rein, Thorsten Schlicker damals, und sagt, wer hat Bock auf Handball AG? Ja, klar, ich komme. Und dann haben wir uns da sind wir dahin in die Halle. Und dann hat er gefragt, so, was kennt ihr so Position, was spielt ihr? Und dann habe ich gesagt, original, ja, ich bin Mittelstürmer.
So was habe ich schon erwartet jetzt.
Ich habe in meinem Leben bis dahin noch nicht ein einziges Handballspiel gesehen. Mhm. Deswegen, es heißt nichts, dass ich noch nie einen Podcast gehört habe. Vielleicht
jetzt wirst du Podcast-Profi.
So, jetzt. Ja, und dann hat er nur die Augen verdreht und gedacht, ja, okay, geh du mal auf rechts außen. Lief das Training aber so richtig gut und ich war voll begeistert. Alle meine Mitschüler waren so, das ist ja total, was ist das? Nee, wir bleiben beim Fußball. Ich so, nee, ist doch mega geil. Und so bin ich als Mittelstürmer zum Handball gekommen und ich habe immer noch Kontakt zum Thorsten. Und der hat mich bis zur B-Jugend quasi auch begleitet dann.
Das ist so verrückt, oder? Wie so kleine Momente den weiteren Lebensweg radikal beeinflussen können. Weißt du natürlich in dem Moment nicht.
Wenn ich an dem Tag krank gewesen wäre in der Klasse, wäre ich wahrscheinlich nicht
Kreuzung.
Zum Handball. Ja? Wäre keiner zum Handball gekommen wahrscheinlich.
Hätte ja auch einer reinkommen können und Leute akquirieren für die Volleyball-AG oder so. Irgendwas.
Ja, genau. Das, also ohne Thorsten wüsste ich wahrscheinlich jetzt, bis ich, dass Handball irgendeine Sportart ist. Das ist tatsächlich so. Ja. Deswegen, die Thorsten Schlicker habe ich quasi sehr, 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 sehr viel zu verdanken. So die ganze Basis, auch die ganze Basisausbildung.
Was ist mit dieser Torpfosten-Geschichte?
Ah, richtig, die Torpfosten-Geschichte. Ja, wir hatten halt zu Hause damals so einen weichen Ball, der war auch...
schon ein weicher Ball.
Ja? Weicher Ball, der war legitimiert, im Wohnzimmer zu spielen. Also meine Mutter hat das quasi erlaubt. Hat gesagt, ja, mit dem dürft ihr hier, der ist extra dafür da, im Wohnzimmer zu spielen. Und wir hatten allerdings nur eine Topfpflanze, die als Pfosten dienen konnte. Deswegen war meine Schwester, ich glaube, sie war damals jünger als 4. Glaube ich, weil sie konnte sich noch nicht so richtig bewegen. Deswegen war sie ganz praktisch als Pfosten. Sie hat sich nur von links nach rechts gedreht. Also sie war, glaube ich, jünger. Sie kann auch eigentlich gar keine Erinnerung daran haben.
Ja, gut, dann hat es ja jemand ganz gut erzählt, was ich übrigens auch total süß finde. Also die Jüngste wurde offenbar auch schon für deine Tochter gehalten, oder wie?
Ja, ich bin tatsächlich ja damals ja dann auch, wenn ich dann, war der damals dann schon in Aalen, in der 2. Liga, und wenn ich dann mal nach Hause gekommen bin, dann bin ich natürlich schon mal gerne mit meiner Freundin, die heute auch meine Frau ist, damals damit mit Lea im Kinderwagen durch die Gegend gefahren. Oh, so ein junges Glück, das ist aber auch was Feines. So, kann ich mir noch erinnern. Das finde ich richtig gut.
Guck. Das wäre so, wär sozusagen die Wiederholung gewesen.
Ja, ja, genau. Ja, genau. Das wäre ja in die familiäre Tradition.
Das ist ja offenbar die Flur-Tradition.
20 Jahre später hätte eigentlich, ja, es gab immer wieder so lustige Szenen, wo ich dann auch als Vater durchgegangen bin.
So, und dann ging es richtig los mit Handball. Nicht nur in der AG, sondern dann auch, wenn ich das richtig sehe, bei der oder beim ATG Aachen.
Ja,
BTB Aachen.
Ja.
Da bin ich blank, um ganz ehrlich zu sein.
Ja, gut, ATG Aachen war damals einfach nur, wurde ins Leben gerufen aus dieser Schulmannschaft, eigentlich nur, damit ich und noch zwei andere eine Handballmannschaft irgendwie hatten, wo wir Handball zocken konnten, von diesem Thorsten Schlicker. Und dann sind wir zum BTB gewechselt.
Das ist der größere Verein.
Das ist der größere Verein, der damals schon sehr erfolgreich war.
Da hast du dann auch deine restliche Jugend verbracht?
Komplette Jugend verbracht. Da habe ich mit David Breuer zusammengespielt, der Zweitliga-Torschützenkönig. Der hat die meisten Zweitliga-Tore in einer Saison damals geworfen für Koschenbroich, glaube ich. Wir waren also ein Top-Jahrgang damals und haben, damals gab es ja noch nicht so viele Leistungszentren und da waren wir ein echt guter Jahrgang damals.
David Breuer, den Namen habe ich tatsächlich schon mal gehört. Ich
habe mir gedacht, dass du den gefragt hast.
Hallo Markus, hallo Matti, David Breuer hier. Ja, wo fange ich bei der Vita von Matti Flor mit den vielen Erfolgen an? Vielleicht mit einem, den nicht so viele kennen. Markus fragt den Matti doch mal, was es denn mit dem Titelgewinn im letzten Sommer mit dem Team Kapellchen auf sich hat. Und da bin ich direkt schon beim Schwank in unserer Jugend, wo viele Spieler früher es aus unserer Mannschaft vom BTB Aachen in höhere Ligen geschafft haben und mit Erik Wuttke ja auch ein Trainer. Das ist für so einen kleinen Verein wie unseren doch eher selten, aber noch seltener ist so eine Vita wie die von Matti, über die bestimmt ein wenig reden werdet. Matti ist für mich neben Rocky Balboa der Inbegriff für einen Kämpfer, der niemals aufgibt. Er gibt wirklich immer alles, ob das gegen Rutenka beim Gewinn der Champions League war oder gegen einen unbekannten Kreisligaspieler oder beim spätabendlichen Siegesfeiern. Ja, und über diese Tugend des eisernen Willens und Einsatzes möchte ich euch anregen, über eine Traumsieben der Tugenden zu philosophieren. Was gehört für dich da rein, Matti? Was sollte ein Spieler oder eine Spielerin an Werten oder Tugenden aufs Feld tragen? Oder alternativ, was sind die besten 7 Tugenden für ein Team? Ich wünsche euch eine unterhaltsame und inspirierende Folge Hand aufs Herz. Alles Gute. Ciao.
Man merkt, dass er also mittlerweile im Mental-Coaching-Bereich tätig ist.
Ah, ist er tatsächlich. Sehr, ja, sehr spannend. Also zunächst mal, vielen Dank, David. Großartige Nachricht. Und übrigens, als ich die Nachricht das erste Mal gehört habe, dachte ich, der spricht genau wie du.
Ja.
So, also, der spricht genau wie du.
Ja, das ist
also vom Slang her, vom Duktus her, von der Intonation her.
Das ist dieses Öscher. Dieses so ein bisschen, das ist kein richtiges Öscher-Platt, aber das ist so diese, man hört Aachener doch irgendwie raus. Dass wenn die dieses leichte, ja. Man kann das gar nicht richtig beschreiben.
Also da war natürlich eine ganze Menge drin. Das Kampfschwein Matti Flor im besten Sinne natürlich gemeint. Das wäre mir auch schon aufgefallen gewesen, ja, wenn man dich ein paar Mal hat spielen sehen, wenn man dich noch in Erinnerung hat als Spieler. Was ist mit diesem Kapellchen, Team Kapellchen? Das klingt vielversprechend.
Ja, das ist das Kapellchen war quasi die Stammkneipe, also das Bistro, was es in Ehingen gab.
War das Kapellchen in?
Gibt das Kapellchen immer noch in Burtscheid, das heißt Burtscheider Turnerbund, BTB Aachen, also da, wo ich halt meine Jugend verbracht habe, in dem Jugendverein, da ist jedes Jahr eine Sportwoche und da spielt man Fußball. Und mein Vater hat damals eine Fußballmannschaft da gegründet, dafür habe ich immer gespielt und das Team Kapellchen hatte auch eine Fußballmannschaft und die haben dieses Jahr fusioniert zu einer Fußballbastion quasi aus einem wilden Haufen.
Die jetzt quasi Alemannia angreifen will.
Und die hat bei dieser Sportwoche, beim Fußballturnier dieser Handball-Sportwoche sensationell den Sieg errungen. Unter Leitung von mir und dem Bruder von David Breuer, nämlich Simon Breuer.
Sensationell.
Und da war der David auch mit dabei und wir haben gemeinsam diesen sensationellen Erfolg und konnten dann noch einmal aus einem Pokal trinken. Vielleicht nicht das letzte Mal.
Da sind wir wieder bei Final Four.
Das hast du gesagt. Das ja, das gemeint. Auf jeden Fall, ja, sowas mache ich immer
aber
gerne.
Aber man sieht, du hast da ja noch starke Verbindungen ja. in die Heimat. Ja?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin immer noch gerne in Aachen und versuche auch immer, diese Sportwoche ist zum Glück immer in der Sommerpause und da ist es einfach immer ein feuchtfröhliches Aufeinandertreffen. Meine Eltern sind da, meine Geschwister sind da, meine ehemaligen Mitspieler, Freunde aus Aachen, schöne Sache.
So, und hat mir gut gefallen, das Bild, der größte Kämpfer seit Rocky Balboa gegen Rutenka. Hat er damals Ciudad oder Barcelona gespielt?
Barcelona,
das war das Endspiel, gell?
Ja.
Das Halbfinale,
ja, ja.
Endspiel.
Das war das Finale gegen Barcelona, ja, ja. Mit Rutenka.
Ja, damals. Der große Star, ja. Für Slowenien gespielt, aber auch spanischer, aber weißrussischer Nationalspieler. Also es ist schwer, ihn teilen, ja. Aber ich glaube, wer damals schon Handball geguckt hat, der kann sich an den Namen noch erinnern. Was machen wir jetzt mit der Traum-7 der Tugenden? Meine Güte, da sitzen wir ja bis morgen.
Ja, also da stehen wir, das ist ja auch wieder, deswegen sage ich das. Mittlerweile, man merkt, dass er in diesem Mental-Coaching-Bereich tätig ist, hat auch ein Buch geschrieben und macht da relativ viel.
Dann sag mir doch mal, was deine oberste Tugend ist.
Ja,
also was du deinen Spielern vorlebst.
Also das ist, sowas habe ich mir noch nie so überlegt. Tatsächlich, müsste ich mir erstmal Gedanken zu machen. Ich weiß, was ich für ein Verhalten sehen möchte oder glaube zu wissen, was Verhalten ist. Aber da wüsste ich jetzt nicht, ob ich da direkt auf die 7 Begriffe komme. Klar, das eine ist nie aufgeben.
Ich wollte gerade sagen, ich frage andersrum. Was hat dich als Spieler am allermeisten ausgezeichnet? Welche Tugend?
Ja, ich glaube, dass also die Tugend, die mich am meisten ausgezeichnet und wovon ich wirklich wahrscheinlich überzeugt am meisten bin, ist, dass du wirklich versuchen musst, in jeder Situation, also nicht nur im Spiel allgemein, sondern wirklich aus jeder Situation das maximal Mögliche aus dir rauszuholen. Mhm. Das ist so das, was ich immer, also ich habe schon als Jugendspieler versucht, aus jedem, wenn wir 10 Sprungwürfe machen sollten, dann sollte jeder der 10 Sprungwürfe wirklich maximal gut sein. Oder einfach nur 5 Sprints, dann sage ich, okay, die 5 Sprints mache ich wirklich mit Vollgas. Also ich kannte...
Das ist ganz tief in dir drin.
Das ist ganz tief, das ist tatsächlich ganz tief in mir drin, dass ich dieses wirklich, wirklich einfach nicht 100% erzählen, sondern 100% machen. Und das ist das, was ich auch zu vermitteln versuche. Sagen, okay, wenn wir was machen, ja, dann machen wir es richtig. Dann machen wir es mit 100% von der Konzentration, von der Bereitschaft und von der körperlichen
Einsatz.
Vom körperlichen Einsatz einfach her, das also zu machen. Ich glaube, vielleicht darauf kann man es eigentlich, sag ich mal, weiß nicht, reduzieren, aber so als Überschrift nehmen, nee, einfach dieses Maximum
raus. Genau, ich habe ja nach dem einen Punkt gefragt. Ja, klar gibt es einen Haufen andere Punkte, die auch
wichtig sind. Irgendwie dann
aber weißt du, dazugehört, ne? Das finde ich echt jetzt ein spannendes Thema. Du hast echt eine bemerkenswerte Karriere gemacht. Ich meine, du bist Nationalspieler geworden, Champions League gewonnen, deutscher Meister, deutscher Pokalsieger mehrfach, Europapokalsieger, der Pokalsieger. Das ist beeindruckend. Ich glaube, wenn man eine Umfrage starten würde, und du nimmst mir das nicht übel, ich weiß das, und man würde nach dem talentiertesten Spieler in dieser Zeit fragen. Dein Name würde nicht genannt werden, nein. Matti. Du hast dich über andere Dinge definiert. Würdest du sagen, dass du und eben daran anschließend, was du gerade gesagt hast, das Maximale aus deinen Möglichkeiten als Spieler rausgeholt hast?
Das ist tatsächlich das, was ich am häufigsten gehört habe, ja, du hast ja kaum Talent und hast es trotzdem geschafft, du hast das maximal Mögliche aus dir rausgeholt.
Den ersten Satz habe ich nicht gesagt, hast du kaum Talent.
Ja, nur gesagt, oder sage ich mal immer im Vergleich, man muss ja immer sagen, mit Vergleich mit dem ich gespielt hatte. Ja, das muss man, man muss ja schon sagen, dass man nicht hinkommt ohne
völlig Talent. Ohne Talent wirst du nicht Nationalspieler.
So, aber diesen Step über das Talent quasi drüber oder dieses rein sportliche Talent drüber zu gehen, Das ist tatsächlich halt nur möglich durch dieses Talent wiederum, in der Lage zu sein, maximale Leistung abzurufen. Das ist dann irgendwo auch ein Talent. Das wird ja immer darüber diskutiert, aber dass man einfach auch in der Lage ist, dieses Maximum aus sich rauszuholen. Und das ist mir auch nicht immer gelungen. Na, das ist ja auch völliger Quatsch. Natürlich habe ich jedes Mal das beste Spiel meiner Karriere gemacht, was ja völliger Schwachsinn ist.
Nein, aber ich war immer im Gesamten gesehen.
Genau, natürlich. Genau. Und ich war immer, sag ich mal, maximal bereit, das abrufen zu wollen, dass das dann nicht immer geklappt hat. Ich auch 5-mal hintereinander gegen Yogi im Training verworfen habe, obwohl ich jedes Mal den Sprung und das Ding mit Maximum Invest.
Ausgerechnet gegen Yogi, ja.
Der, verzweifelt. Da habe ich richtige Traumata an Wurfserien gegen Yogi Bitter.
Die kannst du ja am Donnerstag vielleicht auflösen. Am Donnerstag übrigens, das ist ja auch noch in dieser Woche, das gibt's ja gar nicht. Sorry, wir schweifen schon wieder ab. Das große Abschiedsspiel in Hamburg von Yogi und Pommes, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Wollte ich nicht unterbrechen, bitte.
Ja, so, ja, genau. Und genau, das ist einfach dieses Maximum überhaupt aus sich rausholen zu wollen. Ich glaube, das ist irgendwie in einem dann so verankert, dass es dann schon irgendwo ein Talent ist. Das war, wie gesagt, in der Jugend schon so, dass ich da auch versucht habe, tatsächlich in aus jeder Übung das Maximale rauszuholen. Ich glaube, dass das dann auch diesen Entwicklungseffekt, nicht ich glaube, sondern ganz sicher, dass diesen Entwicklungseffekt dann gebracht hat. Ich war ja auch damals wirklich, also gerade in der Jugend, ja auch völlig bekloppt, was das angeht. Ich habe mir ja, also wenn du nur eine Anekdote holen würdest, ich habe ja damals 4-mal die Woche trainiert, das war mir zu wenig, dann bin ich zur Stadt gegangen und habe mir eine Halle besorgt. Also ich habe gesagt, ich hätte gerne, Thorsten Schlicker hat mich damals so ein bisschen dazu motiviert.
Ich hätte gerne eine Halle.
Ja, ich bin hingegangen und habe gesagt, ja, es gibt so vom Jugendtrainier, irgendwas erzählt von Jugendtrainier für Olympia und habe ich irgendwas vom DAB hingelegt, erweiterter Kader, bla bla bla. Und dann habe ich tatsächlich einen Hallenschlüssel bekommen und hatte einmal die Woche, hatte ich eine eigene Halle. Ich weiß gar nicht, ob das rechtlich, ich war 18 schon, aber das so okay war, aber ich habe den so lange belabert, bis ich tatsächlich dann irgendwie Montag 17 Uhr so eine kleine Turnhalle für mich hatte, wo ich Bälle auf die Wand nageln konnte.
Sensationell. Und weil ja noch ein anderer Name gerade eben angeklungen ist, Erik Wuttke, kommt, also Co-Trainer von Alfred Gislason bei der Nationalmannschaft. Er kommt, glaube ich, auch aus Aachen.
Mhm. Ja, kommt aus
Aachen. Ganz alter Bekannter. Hat euch trainiert, richtig, als ihr in der A-Jugend wart. Ja. So. Und er hat aber gleichzeitig noch in Belgien gespielt, richtig, beim, wie heißt das, HC Einatten. Oder wie?
Richtig,
ja. Einatten?
HC Einatten.
Ja. So, und jetzt kommt's. Ihr habt da als A-Jugendliche dann schon zum Teil da in Belgien mittrainieren können.
Ja.
Hat man mir gesagt. Ja. Das heißt, du hast schon ganz früh Auslandserfahrung gesammelt.
So.
Kann man das so sagen?
Deswegen war ich, weil als es dann europäisch losging mein HSV, war ich quasi der erfahrene Mann, der sagen konnte, wie es lang geht. Ja, nee, das war tatsächlich so. Das war einfach die beste Mannschaft im Umkreis. Aachen, wie jeder weiß, ist handballmäßig halt so ein bisschen Sackgasse. Es gibt den BTB, die in der Regionalliga spielen, aber ansonsten ist da halt nicht viel. Und was ja hier jetzt beim HBW völlig normal ist, dass HBA-Jugendliche, wenn sie das Zeug dazu haben, wie Bennett Strobel beim HBW 1 mit trainieren oder beim HBW 2 eine Top-Drittligamannschaft haben, das gab es in Aachen gar nicht. Mhm. Deswegen hatten wir den großen Vorteil, dass wir mit der HC 1 hatten, damals eine belgische Top-Mannschaft. Das war so unteres bis mittleres Zweitliganiveau, wo wir mittrainieren konnten und das war für uns natürlich super in unserer Entwicklung. Ja. Und Erik Wuttke war tatsächlich damals Kapitän dieser Mannschaft und hat uns in der A-Jugend trainiert, ja. Und Autos verkauft bei Opel Tüllen. jetzt habe ich einen rausgehauen.
Erfolgreich? Erfolgreich?
Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wie viele Opels er verscherbelt hat, aber er hat auf jeden Fall bei seinem Bruder. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf. Jetzt ist es raus.
Jetzt ist es raus. Thema ist durch. Ja? Jetzt ist es in der Welt.
Ja, immer abrufbar. Ja, gut. Man sagt ja nicht so schnell, als Trainer muss man auch ein bisschen Autoverkäufer sein. Also von daher liegt es bei Erik.
Von der Weisheit habe ich bislang noch nichts gehört und aus der Nummer kommst du auch nicht raus.
Ich habe auch einfach ausgedacht.
Jetzt hast du es einfach rausgehauen. Wie hat man eigentlich gesprochen in Einatten? Hat man Französisch gesprochen oder?
Deutsch. Einatten gehört zum deutschsprachigen Teil. Das ist Eupen-Malmedy, das ist der deutschsprachige Teil von Belgien. Mhm.
Mhm. Das heißt, du sprichst nicht Französisch. Das hätte mich
leider nein. Erik spricht aber gut Französisch. Ah, okay. Ja, musst du mal drauf anhauen. Er hatte französische Freundin damals auch. Also er,
ach so.
Oder belgische. Auf jeden Fall, Erik kann wirklich gut Französisch. Ja.
So, und weil du ja gerade gesagt hast, die haben in etwa auf Zweitliganiveau gespielt, dann war ja quasi der Schritt zu einem Zweitligisten 2001 nach deiner Jugendzeit, der Wechsel zur Aalener SG, damals noch Zweitligist, es gab noch die Zweiteilung in der Liga, zweite Liga Nord, zweite Liga Nüd und Nord. Ja. Da hast du 3 Jahre lang gespielt, deine ersten Jahre kann man das schon als Profi-Handball bezeichnen? Warst du Profi?
Ja, erklär mir mal, wann ist man Profi?
Profi ist man, wenn man damit sein Geld verdient.
Ja, ich habe Geld damit verdient, aber dann wäre ja auch ein Kellner Profi, der einmal die Woche ein paar Euro verdient. Ist man dann schon Profi?
Der ist schon Kellner-Profi, dann würde ich
sagen. Wenn er einmal die Woche kellnert für 3 Stunden.
Keine Ahnung.
Aber kriegt er auch Geld für.
Professionell einen Sport zu betreiben, ist, wenn man damit seinen Lebensunterhalt verdient und wenn man Gut, okay, es gibt ja auch Sportarten, da wird hochprofessionell trainiert, aber ja, okay.
Ich habe mir noch nie gedacht, Triathleten, die 6 Stunden am Tag trainieren wie die Wahnsinnigen und 8 Stunden am Tag arbeiten. Allerhöchsten Respekt. Und da weiß ich nicht, ob ich als Handballprofi, der, wie wir alle wissen, im Normalfall so 7-mal die Woche, vielleicht 8-mal die Woche trainiert, für 1,5 bis maximal 2 Stunden, ob das weniger professionell ist, nur weil oder mehr professionell ist. Professioneller ist als jemand, der Kacheln zählt, laufen geht und auf dem Rad sitzt und danach im Job sitzt. Und
berechtigter Einwand. Auf jeden Fall hast du da gespielt in der 2. Liga.
Ich habe ein bisschen Geld verdient.
Etwas Geld verdient.
War BG versichert. Und das ist immer so, wenn man berufsgenossenschaftlich versichert ist, dann gilt man offiziell als Profi.
So, und du hast gleichzeitig in Münster gewohnt.
Richtig.
Und hast dort studiert. Das ist, da hast du dein Lehramtsstudium dann quasi begonnen. Ja. 3 Jahre hast du das gemacht.
In so einer richtig ranzigen Studenten-WG, Markus, das kannst du dir nicht vorstellen.
Doch, das kann ich mir vorstellen.
Nein, das kannst du nicht vorstellen.
Moment, ganz kurz. Also ich war ein paar Mal in Münster. Ich habe in Heidelberg studiert, auch eine echte Studentenstadt. Also das grundsätzlich habe ich eine Vorstellung. Aber bist du ganz sicher, dass es so ranzig war, dass ich mir das nicht vorstellen kann?
Jeder, der jetzt diesen Podcast hört und einmal in dieser WG sagt, Markus, es war ranzig. Es war ranzig.
Woran lag das?
An dir? An mir nicht. Also es lag an meiner Toleranzschwelle gegenüber Wohnraum. Ich sage, es ist mir scheißegal, wo ich wohne, dass ich da eingezogen bin.
Zu wie viel habt ihr da gewohnt?
Zu dritt. Okay. Eigentlich zu fünft. Unter uns war Radio Fernsehtechnik Hennemann, da war also ein 80-jähriger Fernsehverkäufer, der hatte 400 Fernseher in diesem Wohnhaus gehortet und daneben war noch ein Alkoholiker, der da mitgewohnt hat. Der saß von morgens bis abends oder die ganze Nacht durch und hat sich ein paar Bier reingezimmert. In der ersten Nacht bin ich aufgewacht und habe zu meinem Kollegen gesagt, also da meinem Mitbewohner gesagt, sag mal, heute Nacht ist auf der Straße, glaube ich, jemand gestorben und ich konnte nicht eingreifen. Ach so, nee, das ist Hans-Peter, der wohnt eine Etage unter uns. Das macht er jede Nacht.
Was hat er gemacht?
Der hat einfach die ganze Nacht durchgehustet. Der hat einfach die ganze Nacht Bier getrunken und durchgehustet. Der hat unter uns gewohnt.
Okay. Sehr spezielle Verhältnisse. Das Nachtleben.
Ja, Wahnsinn. Münster war Wahnsinn.
Das studentische Nachtleben wurde wahrscheinlich auch ausgiebig genossen.
Wenn es der Handballsport, professionelle Handballsportbetrieb zugelassen hat, ja.
Also häufig quasi, ja.
Es war damals auch eine Zeit, ja, jung und das Studentenleben in Münster war schon gut. Also das hat man schon damals, ich konnte beides unter einen Hut kriegen.
Das Handballspielen, das Studieren und das Feiern.
Das Leben,
ja. Das Leben im Gesamten.
Ja.
Ja, man muss ja auch, das ist ja ganz wichtig, dass man auch die Schule des Lebens durchschreitet und erlebt.
Das klingt jetzt sehr hochtrabend.
Das klingt...
die Schule des Lebens.
Das ist die freundliche Umschreibung für durchgefeierte Nächte. Okay.
Wir hatten halt immer Spättraining in allen.
Aber was natürlich schon spannend ist, jetzt gerade auch auf deinen handballerischen Weg danach bezogen, 2. Liga Nord, du hast da gespielt. Wann war dir eigentlich klar, dass das eine Perspektive haben könnte für wirklich nach oben? Ja, also, war das der Plan?
Ja, es war meine innere Überzeugung tatsächlich.
Aha.
Also auch jeder, der, also in der Jugend mich auch viele für bekloppt gehalten, weil das hat auch, wie gesagt, nochmal motiviert von Thorsten damals, der auch so ein Wahnsinniger war, der auch immer gesagt hat, hey, du kannst alles erreichen, was du willst. Also diese Plattitüde, ja, du kannst alles erreichen, wenn du willst, nein, wirklich, die Überzeugung zu haben, du kannst es, nichts kann dich limitieren.
Das hattest du damals schon.
Ja, das ist immer mehr in dieser Jugendzeit in mir erwachsen.
Also in der Jugendzeit schon und wurde verfestigt in Aalen.
Da musste ich tatsächlich da wurde es auf die Probe gestellt, weil Aalen war schon eine Mannschaft, eine ältere Mannschaft, auch ein paar junge Spieler, aber es wurde schon nicht im Ansatz so professionell trainiert wie hier. Also da wurde auch schon mal ein Training einfach nur Fußball gespielt. Und ich war, die alten Spieler haben gesagt, so, ja, heute spielen wir mal nur Fußball. Und dann hat Holger Kaiser gesagt, ja, komm, wir spielen halt heute einfach nur Fußball. Und ich bin durchgedreht. Ich und Nico Katsigianis, der war damals noch mit in der Mannschaft, wir sind durchgedreht. Wir haben gesagt, hey, wir wollen Handball trainieren, wir wollen besser werden. Und das war damals in der Mannschaft, war das Ziel, Spiele zu gewinnen. Aber keiner oder wenige in dieser Mannschaft hatten das Ziel, sich richtig, richtig weiterzuentwickeln. Also dieses Ziel, wirklich das Maximale aus sich rauszuholen und und eine Meisterschaft, also zum Beispiel wie in der Jugend, hat sich eigentlich erst hat sich in der Jugend manifestiert. Und ich wollte in der Jugend unbedingt deutscher Jugendmeister werden. Und wir sind zweimal an der Westdeutschen Meisterschaft im Finale gescheitert.
Gegen,
das war damals einmal Neuss und einmal TSV Halen. Es gab ja noch gar nicht diese Leistungszentren. Dormagen war damals gar nichts.
Ich weiß, was du meinst. Das ist ja heute gar nicht mehr möglich für so einen kleinen Verein.
Genau, gibt's gar nicht mehr.
Dass du dich gegen die Teams durchsetzt, also diese Bundesliga-Teams, Zweitliga-Teams zum Teil auch, vor allem Bundesliga-Teams, die diese Standorte haben, diese Jugendinternate.
Genau. Damals gab es nur Magdeburg. Die haben auch immer alles rasiert. Also da war klar, gegen die muss man am Ende im Finale spielen, wenn man da hinkommt. Ja. Und alles andere die Bundesligisten haben sich null dafür interessiert.
Aber das finde ich trotzdem super interessant, dass du hattest die Überzeugung, ich schaffe das. Also, aber was war da dein Bild? Erste Liga oder sogar Nationalmannschaft? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja. Erik hast du scheinbar nicht erreicht, Wuttke. was aber auch nicht ungewöhnlich ist, der Mann ist schwer erreichbar. Der hatte damals, ist rumgegangen und hat dann gefragt, hat dann einen Zettel gemacht dann in der A-Jugend, in welcher Liga willst du mal spielen? Manche realistisch, manche, also David hat, glaube ich, gesagt, schon erste Liga, viele haben gesagt zweite Liga oder Regionalliga oder vielleicht auch gesagt, hey, Oberliga reicht mir. Ja, und ich habe halt gesagt, ich will Nationalspieler werden. Erik hat gesagt, Liga. Nee, muss man jetzt eine Liga sagen. Ja, gut, dann muss ich ja erste Liga spielen. Oder Champions League.
Das ist ja sensationell.
Ja, gut, da schreibe ich halt auf.
Du spielst, oder ich meine, du hast in Aachen gespielt, ja? Das ist jetzt nicht der zwangsläufige Weg in die Handball-Bundesliga, selbst auch damals nicht gewesen.
Ja, du musstest auch, also das war auch damals nur, also das habe ich schon auch dann Alen SG und Holger Kaiser dann zu verdanken, der kannte Thorsten Schlicker, der mich damals in der 5. Klasse aus der Klasse geholt hat, in die Halle, hat dann Kontakt aufgenommen zu seinem ehemaligen Freund Holger Kaiser, die sich aus der Jugend kennen und der hat mich dann in der A-Jugend gefragt, ob ich mal für eine Woche zur Vorbereitung kommen möchte. Und ich dachte, ja, klar. Und dann habe ich während die Vorbereitung von Aalen mitgemacht und das zweimal. Und nach dem zweiten Mal, also wo dann klar war, ich komme aus der A-Jugend raus in den Herrenbereich, habe ich gedacht, ja, okay, wir probieren es, wir holen dich nach Aalen. Und ich habe dann auch den Schritt dann halt, da ist er auch wieder. Denn wieder dieser Weg, der Weg ist da, du musst halt ihm gehen.
Ja, und dann kam es ja tatsächlich so, 2004. Der Wechsel zum HSV, der damals noch nicht absolut on top war, ich erinnere mich. Meine Zeit als Reporter hat 2003 angefangen, deswegen kann den Weg ganz gut nachvollziehen. Aber man hatte den Plan, in Hamburg was Großes aufzubauen. Bob Hanning war damals Trainer 2004. Hat er dich geholt?
Ja.
Warum? Wie ist das gelaufen?
Ja. Das lief, das war auch eigentlich so eine verrückte Story, weil ich bin damals wegen einer Verletzung aus der Jugendnationalmannschaft so rausgerutscht. Aha. Und dann war Juniornationalmannschaft Zeit und ich war nicht in der Juniornationalmannschaft, habe in Aalen gespielt. Und dann habe ich zu Holger Kaiser gesagt, kannst du mir die Nummer von Martin Heuberger geben? Der war damals Trainer von der Juniornationalmannschaft. Ich würde einfach gerne zumindest die Chance haben, einmal beim Training dabei zu sein. Er sagt, ja, okay, ich gebe dir die Nummer. Aber da kommst du natürlich erstmal nicht mehr rein. Na, die ist dicht. Und dann habe ich da bei Martin Heuberger angerufen und habe gesagt, ja, Matti Flor, ich spiele in Aalen in der zweiten Liga. Ich glaube, ich hätte das Zeug dazu, Junior-Nationalmannschaft zu spielen. Ernst. Ja, doch.
Das
ist mein Ernst.
Martin, das habe ich tatsächlich, so noch nie gehört, dass sozusagen der Spieler beim Trainer an und sagt, hey, du musst mich holen.
Wie du schon sagst, es gab zwei zweite Ligen, damals war noch nicht so viel mit. Wir haben mit Videokassetten gearbeitet.
Kannte er dich?
Nee. Er hat erstmal gesagt, okay, ja, dann hat er wahrscheinlich sich erkundigt, bei Holger angerufen. Ich weiß es nicht. Wollte Martin immer mal fragen. Ich habe einen guten Draht zu Martin eigentlich, was er dann gemacht hat. Oder ob er einfach in der Handballwoche geguckt hat. Damals war ich zumindest unter den Top 20. Vielleicht hat ihm das schon gereicht, zu sagen, okay, ich durfte dann mal zur Sportförderkompanie nach Warndorf um die Ecke von Aalen mal 3 Tage vorspielen. Ja, das Hat dann gut geklappt. Dann bin ich darüber in die Junior-Nationalmannschaft. Da wurde ich dann kurze Zeit nach einem der ersten Spiele mit der Nationalmannschaft, hat mich der damalige Co-Trainer angerufen.
Co-Trainer des HSV.
Richtig.
Wer war das damals? Co-Trainer von Bob.
Ja. Jetzt würde mich lünte. Ach, der Arme, jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Oh Mann. Gleich fällt es mir wieder ein. Auf jeden Fall hat er mich angerufen und der war damals nicht Co-Trainer, genau, der war nicht Co-Trainer bei Bob, sondern von Anders Feldnes.
Mhm. Der Vorgänger von
Bob.
Ja.
Und da hat er dann gesagt, okay, die hätten Interesse daran, mich zu verpflichten. Und eine Woche später wurde Anders Feldnes entlassen. Und ich sagte, ja, okay, boah.
Okay, aber dann gab es den Erstkontakt zum HSV schon vor Bob.
Genau. Und dann war ich quasi auf der Liste. Ich denke mal, Bob auch nie gefragt, aber er hat wahrscheinlich dann vom Hübi, ich glaube, der ist Michael Hübner, glaube ich. Ich meine, es ist voll unangenehm jetzt, aber manchmal geht es mir nicht. Egal, auf jeden Fall, der hat wahrscheinlich eine Liste gegeben, okay, die haben wir im Blick. Und dann ist Bob natürlich auch schon immer interessiert an jungen Spielern gewesen. Ja, klar, okay, der spielt Junior-Nationalmannschaft. Das ist jetzt erstmal vom Stand weg interessant. Der hat auch zu mir gesagt, okay, komm mal eine Woche zur Vorbereitung. Das heißt, ich habe 2003 eine Woche Vorbereitung beim HSV mitgemacht, weil die eine Woche vorher angefangen haben, bevor Aalen angefangen hat.
Vor der Saison 2003, 2004 oder wie?
Ja.
Also als du noch in Aalen gespielt hast?
Ja.
Du hast aber da schon eine Woche Vorbereitung beim HSV mitgemacht.
Genau, der hat Bob gesagt, okay, wir fangen eine Woche vorher, wann fangen wir mit Aalen an?
Ich sag, das müsste das Jahr gewesen sein, als Pommes zum HSV gekommen ist.
Ich komme, werde in einem Hotel untergebracht und der Erste, der mir über den Weg läuft in dieser Woche, ist Pommes.
Den du noch nicht kanntest bis dahin.
Den ich noch nie gesehen hatte.
Der junge Pommes.
Ja. Genau, und dann war ich natürlich auch erstmal, oh, Pommes. Mein Gott.
Sehr groß.
Hier darf ich reinschnuppern, ja. Also das tatsächlich, ja, da hat er gerade, er hatte sein erstes Training beim HSV gemacht, als Schnupperwoche hatte.
Der hat ja davor schon Bundesliga gespielt, ja, bei Wallau.
War schon, ja? Nationalspieler, ja. Hatte bei Wallau schon die Tornetze durchgeschossen. Also der war auf schon High Level, als er nach Hamburg gewechselt ist. Und ich war halt.
So, und warum bist du aber dann nicht schon vor der Saison 2003, 2004 zum HSV gewechselt, wenn du da ja eh schon im Trainingslager warst?
Das war damals, ich hatte schon in Aalen ja schon unterschrieben, also ich hatte ja einen Vertrag in Aalen.
Aber das ist doch auch, das wäre heute, gibt es sowas heute noch, dass man dann in der Vorbereitung bei einem anderen Verein mitmacht, in der Art und Weise?
Ich glaube, weiß gar nicht, ob es sowas überhaupt gab.
Ja, okay.
Also ich habe sonst von auch keinem anderen gehört.
So, und wie kam dann der Wechsel letztendlich zustande? Wer war dafür ausschlaggebend?
Da war Bob. Also Bob hat
dann, der wollte dich dann.
Der Bob hat in dieser Woche dann schon gesagt, okay, nächstes Jahr, nimm dir noch ein Jahr zweite Liga in Aalen und dann wollen wir dich holen.
Und dann bist du da angekommen, 2004 aus der zweiten Liga.
Ja.
Da waren ja schon ein paar namhafte Leute da. Ich glaube, die Gilles waren schon da, oder?
Ja. Ja, ja.
Also Bertrand.
Die waren von Anfang an da.
Gino und
2002 Bobo, ist das Projekt
Bertrand und Guillaume.
Genau. 2002 ist das Projekt entstanden.
Schwartau, Umzug nach Hamburg.
Umzug nach Hamburg und die Startspieler waren unter anderem Bertrand und Guillaume Gilles, ja.
Und dann du aus der zweiten Liga.
Und dann ich.
Wie hast du da deinen Platz gefunden? Und vor allen Dingen, wir haben die, da waren ja schon, also zwei, drei Weltstars also mit dabei, Goran Stojanovic zum Beispiel im Tor, ja, Torhüterlegende. Wie haben die denn auf dich reagiert als da? Ich meine, das war ja hierarchisch damals schon nochmal eine andere Zeit. Da kommt der Junge aus der zweiten Liga. Wie haben die auf dich reagiert? Haben die dich ausgetestet?
Ja, also Bobo hat mir mal irgendwann erzählt, er hat gesagt, was ist mit dem eigentlich, was glaubt der eigentlich, wer er ist? Also ich bin, also nicht außen, nicht in meinem Verhalten war ich immer sehr zurückhaltend, auch so, oder zumindest auch wusste ich meine Position einzuordnen außerhalb des Trainingsfelds. Aber sobald
aber auf dem Feld
Trainingsanpfiff war, Trainingsspiele, was auch immer, da habe ich halt jegliche Form von
Zurückhaltung,
Respekt gegenüber gewissen Spielern war mir einfach hatte ich einfach nicht. Also ich hatte einfach nur dieses, je stärker mein Gegenspieler war oder je größer das Niveau war der Mannschaft, in der ich gespielt habe, umso größer war mein Ehrgeiz, es denen zu zeigen, dass ich mit ihnen mithalten kann oder es mit ihnen aufnehmen kann. Das hat mich immer schon in der Jugend auch schon motiviert. Ich glaube, das hatte sie dann auch beeindruckt. Also ich bin auch relativ früh, also nicht direkt in dieser Schnupperwoche, aber 2004 dann schon mit dem einen oder anderen in Trainings schon auch aneinander gerasselt, wo ich schon die Hierarchie das ein oder andere Mal dann immer nur auf dem Feld außerhalb des Feldes, ganz klar, wer holt die Kiste? Wenn ich keinen Jüngern gefunden habe, ich die Kiste Bier geholt oder wenn es darum ging, Ämter oder was auch immer oder Laufjobs machen, was auch immer, außerhalb des Felds, ganz klar, jo, in der Hierarchie ganz, ganz unten und buckeln. Aber
so wie das für mich klingt, könnte ich mir schon vorstellen, dass du dir dann trotzdem ganz schnell dir den Respekt verdient hast bei den Leuten, so wie du auf dem Feld aufgetreten bist.
Ja, also das war ja halt dann ich wusste, meine Nische ist mit Sicherheit nicht meine Qualität, das hatten wir ja schon rausgearbeitet. Ja, also das ist klar, ich wusste, dass ich nicht qualitativ, handballerisch mit ihnen...
Martin, da müssen wir kurz mal klären, ja? Du hast ja auf zwei Positionen gespielt, ja? Am Kreis und links außen.
Im Aalen habe ich noch Rückraummitte gespielt.
Ach so, okay. Und als was bist du zum HSV geholt worden?
Das wusste ich damals selber nicht so genau.
Warst du der neudeutsch polyvalente Spieler? Oder
wie? Ich wurde tatsächlich, also es ist wirklich so, also ich wurde gesichtet, um Adrian Wagner auf links außen zu unterstützen.
Okay.
Dann wurde ja Thorsten Jansen geholt.
Stimmt, auch 2003, kam von genau. Tusem Essen, glaube ich. Oder war der noch ein Jahr dazwischen irgendwo?
Nordhorn. Toto kam aus Nordhorn.
Er hat in der Jugend
auch 2003 gespielt. Genau, und kam dann 2003, also ein Jahr vor mir, auch als dieses Schnupperjahr anfing, kam auch Toto. Also als ich diese Schnupperwoche hatte, da war Toto das erste Woche. Und der kam aus Nordhorn, genau. Und
jetzt sind wir jetzt wieder abgespeist. Ja, die Frage ist jetzt, ob du als Kreisläufer oder außen geholt wurdest.
Siehst du, wie mich das selber verwirrt. und dann brauchten sie einfach auf jeden Fall ein Update für Toto. Bei der Junior-Nationalmannschaft habe ich aber eigentlich nur am Kreis gespielt. Mhm. Und in Aalen so viel Rückraummitte und so ein bisschen links außen. Also in erster Linie eigentlich, ja, Bob wollte mich vor allem wegen genau dieser Tugenden, wegen dieser Kämpfermentalität. Mhm. Ja.
Kampfmentalität.
Ja.
Und da hattest du dann aber auch zügig deinen Platz.
Ja, ich glaube, ja.
Und deine Minuten bekommen.
Genau, Christian Fitzek war damals Co-Trainer, der hat zu mir gesagt, über die Abwehr kommst du in die Mannschaft. Und das habe ich nie vergessen. Und dann habe ich gesagt, hey, okay, ja, dann habe ich ja eine Chance, wenn das so ist. Wenn ich wirklich über die Abwehr in die Mannschaft kommen kann.
Der Satz bringt es aber echt gut auf den Punkt.
Dann habe ich eine Chance. Und so habe ich halt immer, wenn Toto Pause brauchte, das Tolle war ja, wir haben ja dann Europapokal gespielt. Das heißt, ich hatte ja trotzdem Europapokalspiele, wo Toto Pause bekommen hat, wo ich gegen Minsk 10 Tore machen konnte und Handball spielen durfte auf geilem Niveau vor Tausenden von Zuschauern. Minsk war damals vielleicht Zweitliganiveau, aber es war trotzdem Europapokal und Titelseite Handballwoche und was weiß ich. Also das war der richtige Moment.
Goalgetter Matti Flor.
Ja, die Leistung war jetzt nicht so also wir waren einfach der Mannschaft deutlich überlegen, aber es war trotzdem nicht zweite Liga, sondern es war Europapokal.
Die Unterschiede waren damals noch riesig.
Noch viel, viel gewaltiger als heute und gerade in diesen Europapokalspielen. Ja, und von daher kam das dann, es war der richtige Moment. Der HSV hatte damals das erste Mal Geldprobleme. Und im Endeffekt, wenn man die Zugänge...
Das erste Mal Geldprobleme.
wenn man die Zugänge von damals liest, dann waren das fast alles junge, es waren eigentlich nur junge, es waren ganz, ganz viele Abgänge. Und Zugänge waren nur, also ich aus der zweiten Liga, Matthias Rau aus der zweiten Liga.
Rechts außen
damals, eins der Top-Talente, aber auch nur Talent, Anführungszeichen erstmal noch. Und zwei Youngsters aus der Umgebung, Jan Schuld,
klar.
Genau. Und Sebastian Opterbeck. So. Das waren die, wir vier waren die mit den Fähnchen, die da angerückt sind, so wie sie die Neuzugänge.
So, zu diesen ja, gestandenen, ja, 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 Handballstars. Ja, ja.
Der Rest war halt
dazu. Interessante Melange.
Ja, ja, genau. Und das war Bobs Idee und das war auch die Idee des HSV. Okay, wir reduzieren es wirklich auf die Topstars.
Schon interessant, wenn du sagst, das war Bobs Idee. Ja. Die Idee hat er ja letzten Endes bei den Füchsen bis heute und lebt diese Idee. Ja, ja. Diese Vermischung aus Talent und dem obersten Regal im besten Fall, ja, also des internationalen Handballs.
Ja. Das hat er in Berlin tatsächlich auch nochmal eindrucksvoll geschafft, ja, das muss man sagen. Ja. Ah.
Das ist so. Okay, interessant, dass diese Grundidee damals schon beim HSV bestand.
Ja, im Endeffekt, es gab nur Toto auf Linksaußen. Und,
der war ja auch noch nicht alt über das Ganze nebenbei.
Nee, und da gab es aber auch, dann kam halt dich dahinter. Ne? Und dann gab es halt Pommes als gefühlt einziger Rückraumlinke und dann gab es Guillaume Gilles und André Signac auf Mitte. Auf halb rechts gab es John Belostegi. Und
ja, genau.
Christoph Liewski schon, kam Christoph mit mir zusammen oder kam, der kam ein Jahr später, glaube ich. Der kam ein Jahr später.
Der ganz Junge.
Ja, der Jüngere, Christoph.
Ja, nicht Martin, damals noch ganz jung.
Ja, ja. Ja,
mega zu vergleichen jung. Oh. Mit dem Spieler, der später geworden ist.
Völlig zurückhaltend, ja, ja, mit der Sprache, mit dem Land, mit allem, völlig überfordert in der ersten Zeit.
Also es war ja
auf jeden Fall auch da diese Mischung aus Topstars und jungen Spielern, ja.
Und es war ja von Anfang an, du hast gerade gesagt, zum ersten Mal Geldproblem, es war ja von Anfang an turbulent, ja, dieses Projekt HSV Handball. Ja. Bob wurde ja auch relativ zügig entlassen, ja.
Ja.
Und dann gab es wieder Geldprobleme, dann ist Andreas Rudolph irgendwann eingestiegen als großer Mäzen,
ja,
dessen Geld diese Mannschaft in den Jahren danach, das war ja dann schon eine kleine Weltauswahl und dann diesen Aufstieg des HSV wirklich ins oberste Regal. Ihr wart ja jahrelang Nummer 1 Herausforderer des THW Kiel mit dem HSV, das haben vielleicht heute schon einige vergessen. Es gab Jahre, da war das Topspiel nicht Kiel-Flensburg oder Berlin-Magdeburg, sondern da war das Topspiel THW-HSV einige Jahre, so nach und nach. Jetzt habe ich natürlich schon einen ziemlichen Zeitraum in wenigen Sätzen zusammengefasst, aber es war immer brutal viel los. Ihr wart auch nicht immer sonderlich beliebt in der Liga, ja, aufgrund dieser finanziellen Umstände. Wie hast du das für dich erlebt? Hast du das Gefühl gehabt, ja, ich bin hier genau am richtigen Ort?
Ja, 100%. Ja, 100%. Also der passt. Also im Prinzip passte der Verein auf mich wie die Faust aufs Auge. Also für mich persönlich war es natürlich immer die Herausforderung, warum? Einfach nur dabei
zu sein.
Ja, weil ich glaube, und das war auch Schwalbes und das wussten Schwalbe und Andreas Rudolph damals.
Schwalbe war dann ja natürlich Trainer.
Martin, sie brauchten einen, den sie hinstellen konnten und sagen können: Hey, guck mal, Matti reißt sich den Arsch auf. Und einen, den sie reinführen können, okay, hat Schwalbe auch immer gesagt, jetzt brauchen wir Matti und nur Matti, der jetzt da wieder Energie reinbringt und Power aufs Spielfeld bringt und in der Abwehr einfach kämpft wie ein Wahnsinniger, mhm, und quasi den, diesen, wie du eben gesagt hast, diesen, sag ich mal, Normalspieler unter den Welthandballern. Mhm. Und dazu, also das war meine Rolle, die war ganz klar und die habe ich auch so angenommen und gelebt. Und für mich war es einfach geil, dabei zu sein, einfach
da zu dieser Mannschaft
dazu deinen gehören. Platz
aufgrund, genau, dieser Rolle in dieser Mannschaft, aber ich meinte auch grundsätzlich diesen Verein, so wie ich ihn gerade kurz abgerissen habe.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, also so wie es David, also ich habe es auch, also wie viele andere in diesem Verein, habe ich einfach auch, fand ich es einfach auch cool, dass wir dann so einfach mal mitten in der Saison für 2 Tage nach Mallorca geflogen sind. Oder dass wir ein Trainingslager in Ischgl hatten. Das war natürlich, oder Andreas dann einfach, hat einfach coole Sachen mit uns gemacht, wo ich einfach gesagt habe, yo, ich bin, wie ich eben ja schon gesagt habe, ich glaube, dass es auch ein Talent von mir ist, dass ich in der Lage bin, sportliche Höchstleistungen auch mit gut gelaunten Abendstimmungen zu kombinieren. Mit
Lebensgenuss
zu kombinieren.
Nee, Martin, genau was du gerade, das, also im Grunde fällt mir da ein, im Grunde war es der HSV Hollywood. Ja, es gab den FC Hollywood im Fußball, natürlich auf etwas anderem medialen Niveau, okay, ja, aber ihr wart echt ein sehr bunter Verein, genau das, was du da gerade geschildert hast. Und du wirst dich daran erinnern, das fanden nicht alle cool, ja. Hm. aber was du gerade...
Es war uns egal.
Ja, ganz genau. So, und jetzt kenne ich ja auch den einen oder anderen ganz gut.
Mit dem du warst damals, nämlich auch ganz gerne schon mal bei dem einen oder anderen Abend dabei.
Da kann ich mich gar nicht.
das könnten wir jetzt auch nochmal thematisieren. Nein, wie viel Zeit haben wir noch? Wie lange geht denn so ein Podcast?
Wir sprechen über dich. Wir sprechen über dich, Matti. Aber auch, weißt du, wenn du mit den Leuten, wenn ich mit den Leuten gesprochen habe aus der Zeit beim HSV, andersrum, ihr fandet das schon alle auch irgendwie, auf gut Deutsch gesagt, geil, ne? Ja, ja. Diese Rolle und auch, ihr hat euch, glaube ich, eher noch mehr zusammengeschweißt.
Auf jeden Fall. Also das waren ja auch alles Typen, die das gemocht haben. Also klar, wir hatten auch unsere
Herausforderungen. Zu provozieren,
ne? Ja, auch was zu provozieren, aber auch zu sagen, okay, jetzt machen wir, jetzt sind wir halt nochmal unterwegs, weil Andreas einfach auch Bock hatte, mit uns was außerhalb des Handballs zu machen. Und es waren auch alles Leute. Ich meine, wer Hans Lindberg mal abends gesehen hat, auch die Jill-Brüder, Pommes.
Gut, aber ich glaube tatsächlich.
Selbst Toto, das waren alles Leute, die wir hatten einfach auch wir haben gerne Zeit zusammen verbracht.
Die dem Leben nicht abgeneigt.
Genau,
und das kann man auch so sagen. Ja?
Ja.
Da muss man das East natürlich nennen in Hamburg zu dieser Zeit.
Ja, das war's. Das war halt damals gehörte das einfach mit dazu. Schwalbe hat das auch gesagt, das ist kein normaler Verein, das ist einfach, man hat hier auch andere Aufgaben. Und wir haben es aber auch, und das muss man auch rausstellen, gerade in dieser Formation mit Schrödi, Pommes, Yogi, Toto, die Jill-Brüder. Wir haben natürlich auch viele Jahre zusammengespielt und hatten auch wirklich und haben auch immer noch freundschaftlichen Kontakt zueinander. Also das, was damals gelebt wurde, haben wir auch so angenommen und auch darüber hinaus, über den Sport hinaus auch, sag ich mal, ohne Vereinsevents gelebt.
Und einer dieser alten Freunde spricht nun.
Eine Anekdote über Matthias Flohr. Ach, ich glaube, wir haben so viel zusammen erreicht und gewonnen in Hamburg. Ganz viele Titel haben wir gemeinsam errungen. Aber was Matti tatsächlich noch errungen hat und was er mir voraus hat, ich habe echt alles gegeben. Ich war ganz Hamburg unterwegs in ganz vielen Kneipen. Aber Matti in seiner Stammkneipe hat es tatsächlich geschafft, einen eigenen Kleiderhaken vor der Kneipe zu bekommen mit Matti drauf. Und das ist mir immer verwehrt geblieben und zollt natürlich allerhöchsten Respekt, dass er das geschafft hat. Ich glaube, ich werde das hier in Dänemark nicht mehr schaffen, hier auf meinem Campingplatz. Aber ich würde zumindest, wenn Matti hier mal vorbeiguckt, auf jeden Fall auch einen Kleiderhaken für ihn auch anfertigen lassen. Also, lass dich mal blicken. Liebe Grüße aus Dänemark.
Sensationell. Stefan Schröder war das natürlich, mit dem du viele Jahre auch in Hamburg zusammengespielt hast, der mittlerweile einen Campingplatz betreibt in Dänemark, richtig?
Traumhaft, ja.
Du warst schon dort?
Nein, ich war noch nicht da, aber er ist jetzt Campingplatzbesitzer. Aber grundsätzlich bin ich erstmal, ich freue mich riesig über Schröder. Danke für die Nachricht. Ich bin einfach unfassbar erleichtert.
Du bist was?
Ich bin sehr erleichtert.
Worüber?
Ja, dass er von allen Anekdoten, die wir gemeinsam erlebt haben, diese harmlose Anekdote mit dem Kleiderhaken auspackt.
Jetzt hast du Schiss gehabt.
Ja, oder? Ja, also Schröder Stimme, habe ich richtig Schweißausbrüche gekriegt, ja.
Ist das genial. Ich dachte, du seist, also ich habe dich beobachtet, dachte, du seist berührt gewesen, dass Schrödi sich meldet. Du hattest die Hosen voll,
oder? Reine Erleichterung, ja.
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 Nein, also, nur eins kurz. Das ist schon ganz lustig, ja. Ich nehme es vorweg, ich habe auch mit Pommes über dich gesprochen natürlich. Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du mit keinem so lang zusammengespielt hast
wie mit
Pommes. Und dass jeder zweite Satz war, nein, das kann man nicht erzählen. Nein, 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 das kann man nicht erzählen. So, das macht mich natürlich umso neugieriger. Was wollt ihr da alle verschweigen? Was ist es?
Ah ja, das ist einfach, ich meine, in jeder Mannschaft bis runter in die Kreisliga. Es gibt einfach Kabinen. Ich sag so, wir hatten einfach eine wirklich witzige und manchmal auch ausufernde Kneipenkultur.
So, und jetzt nur ganz kurz, damit du es verstehst, ganz kurz. Weil du gesagt hast, du hast noch nie einen Podcast
gehört. Habe ich Kneipenkultur oder Kabinenkultur gesagt?
Kneipenkultur.
Ich wollte Kabinenkultur
sagen. Ist in Ordnung. So, jetzt sind wir wieder im Thema.
Das ist mein Freund.
Aber Mati, weil du ja vorhin gesagt hast, du wüsstest nicht, was ein Podcast ist. Jetzt kann ich es dir nochmal erklären. Ein Podcast ist genau dazu da, das ist genau der richtige Ort, um die Dinge zu erzählen, die bislang keinen Raum gefunden haben.
Um mich zu öffnen.
Du hast jetzt
habe ich die
Chance. Hast du die einmalige Chance dazu.
Mich zu öffnen.
Gibt es vielleicht eine Story, die bislang noch nicht erzählt wurde?
Ey, komm, wir hatten doch jetzt also.
Die mal hier.
Ich überleg mal, aber naja, das kann man nicht erzählen.
Das ist das, was ich ständig zu hören kriege. So, du siehst genau, es rattert und dann, ah, nee, das geht nicht. Kann man hier nicht erzählen. Also ja. ihr glaubt, das kann man sagen, ihr wart ein bunter Haufen mit vielen außergewöhnlichen und speziellen Typen, geil, mit außergewöhnlich guten Handballspielen. Also, also was für Leute da auch dann später noch gespielt haben. Marcin Lijewski, Blaschenko Lackovic, du kannst die Linie, Mimi Kraus, um Gottes Willen, der Wahnsinn kommt nach Hamburg.
Ja, aber auch geile Typen, Heiko Grimm, Bruno Sousa, also das waren ja sensationelle Typen. Es waren echt ein Haufen von Typen. Wirklich geile Typen.
Ich meine, tolle Handballer, echte Typen.
Richtig. Ganz besondere Menschen und kriegen wir noch Gänsehaut.
Es wurde Handball gespielt, es wurde gut gelebt.
Ja.
Und man hat sogar Haken mit Namen in Stammkneipen bekommen. Ja. Was hat dich denn dazu qualifiziert? Deine häufige Gegenwart.
Ja, die kam
dein hoher Umsatz, den du.
Tatsächlich, also das ist das Kontra und das war das schräg gegenüber vom in Eimsbüttel, wo ich gewohnt habe. Ja, und die Kneipenwirtin Birgit war einfach ein herzensguter Mensch, riesen HSV-Fan und fand das natürlich super, dass ich da regelmäßig zu Gast war. Und ich habe gesagt, Alter, ich komme hier echt gerne hin, aber hier stinkt's einfach nach Rauch. Das ist eine richtige Raucherkneipe. So eine richtige, urige Raucherkneipe. Und hat sie mir dann gesagt, pass auf, ich mach dir draußen einen Haken dran, dann kannst du ja Jacke dran aufhängen. Und dann wird die gesagt, das ist spitze. Und da habe ich tatsächlich immer draußen meine Jacke aufgehangen. Und dann konnte ich meine Jacke, oft waren es ja dann auch vom Training, vom Spiel, HSV-Jacken oder so, die sollten ja im Zweifel nicht komplett nach Rauch riechen und nach Pilz. Von daher war das echt praktisch mit diesem Haken. Ja, und so ist dieser Matti-Haken da entstanden.
Jetzt haben wir das auch aufgeklärt.
Und es waren fast alle Spieler waren in der Zeit vom HSV, waren einmal in dieser Stammkneipe, in dieser Kneipe.
Jetzt habt ihr ja zwischendrin dann auch mal Handball gespielt, ja? Wie man an den...
Man glaubt es nicht, aber
es war tatsächlich so. Ja. Champions League 2013 gewonnen, Deutscher Meister, DHB-Pokal. Ich habe vorhin ja alles schon aufgezählt. Ihr habt alles gewonnen, im Grunde. Ja? Es gab aber auch zu der Zeit schon durchaus Handballfachleute, die gesagt haben, eigentlich hätte die Mannschaft noch mehr gewinnen müssen. Was würdest du denen entgegnen? Ich meine, ihr hattet damals natürlich mit Kiel national brutalen Gegner. Ja? Häufig seid ihr Zweiter geworden.
Ich glaube, das muss man auch herausstellen, über wie viele Jahre wir ja eine Top-Mannschaft hatten, aber wie oft wir auch Vizemeister geworden sind. Wir sind einmal Vizemeister geworden, nur wegen dem Torverhältnis. Mhm. Einmal mit einem Punkt Rückstand Vizemeister geworden. Mhm. Und wenn man sich auch die Historie vom THW anguckt, so eine Identität, so eine Dauermeisterleistung ist auch in Kiel über Jahrzehnte gewachsen. Ich weiß noch, in den 90ern war Thomas Wenzel hat immer gesagt, mit dem ich damals in Hamburg zusammen gespielt habe, EHF Cup ist für Kiel, Champions League ist Barcelona. Und das hat das war damals tatsächlich Kiel ja auch die erst in den 2000ern dann über Jahre, dich das erarbeitet haben, dieses Gehen. Auch die Löwen, als sie so ihre Phase hatten, wo sie Meister hintereinander gewonnen sind, haben sie auch jahrelang darauf hingearbeitet, Magdeburg jetzt auch. Ich glaube, dass vielleicht mit etwas mehr Kontinuität dann nach hinten raus, nach 2011, da vielleicht noch zwei, drei Meisterschaften möglich gewesen wären. Ich sag mal so, man kann das jetzt nicht in Abrede stellen, man kann sagen, okay, ja, man hätte vielleicht auch mit der Mannschaft vielleicht vorher schon zwei, drei Mal gewinnen können, aber ich kann nur sagen, wir haben dies trotzdem, auch wenn sich das natürlich so wie wir jetzt reden, war es bei uns immer der Anspruch und auch immer von der Akribie, wie wir am Ende gearbeitet haben und wie wir das wollten, war das schon auf einem absoluten Top-Niveau und es war oft einfach die Situation, dass der THW Kiel einfach noch besser waren. Also wir hatten ja auch teilweise nur 7 oder 8 Minuspunkte und sind trotzdem nicht deutscher Meister geworden. Also das muss man ja auch mal festhalten. Also die Leistungen.
Es gab sogar die Zu-Null-Saison.
Genau, damals. Die also Kieler hatten mal eine Saison.
68-0.
Ja, also man muss, ich würde es tatsächlich so zusammenfassen: Wir waren top, aber der THW Kiel war einfach besser. Mhm. Der war bis auf ein Jahr, war der einfach entweder ein Quäntchen oder deutlich besser. Das muss man einfach, einfach zugeben.
Das eine Jahr, das du meinst, war 2010, 11, als ihr deutscher Meister geworden seid. Naja, also, an was ich mich einfach noch erinnere, und ich war tatsächlich als Reporter häufig mit dabei, also ich glaube, ich war 80 Mal im Jahr am Hamburger Flughafen.
Ich weiß, du warst auch zugegen. Ja, wir haben uns aufgetroffen.
HSV, Kiel, Flensburg. Es hat sich im Norden abgespielt. Ja. Das war das Epizentrum des deutschen Handballs. Der Osten kam dann erst nach und nach mit Magdeburg und Berlin. Es gab schon nicht wenige Leute, daran erinnere ich mich, also aus dem Handballkosmos, die gesagt haben, ja, wenn also vom Talent her, ich glaube, ihr hattet ähnlich viel Talent in den besten Jahren versammelt wie der THW. Aber es gab halt auch die Sichtweise im Handball, dass von der Mentalität her in Kiel, dass die, ich nenne es mal, noch fokussierter und zielstrebiger waren. Und bei euch hat halt auch das andere seinen Platz gefunden. Und von außen drauf geguckt, gab es die Sichtweise, die haben vielleicht den ein oder anderen Titel, ich sag's jetzt mal provokativ, verfeiert.
Das, ja, ich weiß, das hört man natürlich.
Das hörst du jetzt nicht zum ersten Mal,
vermutlich. Ja, aber wenn man das, also so wie wir natürlich eben gelacht und gewettet haben, so, das ist natürlich immer fernab von den Spielen gewesen. Klar, es gibt die Situation, da erinnere ich mich auch, wir sind Meister geworden so. Und sind dann nach Mallorca geflogen und hatten nachher noch Champions League Final Four. Was wir dann da nicht gewonnen hatten. Was jetzt natürlich richtig cool wäre, wenn man gesagt hätte, das war das Jahr, als wir gewonnen haben, das war das Jahr, als wir nicht gewonnen haben. Aber ich glaube, auch da war...
Das war genau so ein Punkt,
genau.
Wo es diese kritische Sicht quasi auf den HSV gab,
zum Beispiel. Genau. Ich würde trotzdem sagen, wenn ich jetzt, man müsste jedes einzelne Jahr betrachten. Wie gesagt, einmal war es nur der eine Punkt, einmal war es nur das Torverhältnis, wo es nicht gereicht hat. Ich würde es, glaube ich, so zusammenfassen. Wenn ich mir jetzt im Rückblick einen Gedanken mache, ich würde alles, also nicht alles, aber ich finde es geil, wie wir es gemacht haben. Ich finde es so, wie wir es durchgezogen haben, war es was Besonderes. Es hat uns unglaublich, unglaublich viel gegeben. Und am Ende haben wir jeden dieser scheiß Titel gewonnen. Und dann haben wir ihn wenigstens einmal gewonnen. Ja, noch besser als einen nicht zu haben.
Ganz ehrlich, was soll ich dem entgegnen, Mati? Und eins kann man, glaube ich, mit Sicherheit auch sagen, es sind viele dauerhafte Freundschaften entstanden in dieser Zeit. Ja. Ja? Wer sind denn noch so deine engsten Kontakte aus dieser Hamburger Zeit?
Mit Toto habe ich, also Toto gehört immer noch zu meinen besten Freunden. Mhm. Wir haben immer noch sehr viel, tauschen uns natürlich jetzt als Trainerkollegen viel aus.
Ja, jetzt seit Jahren Trainer beim HSV.
Macht eine super Arbeit da, überragend, was er da geschafft hat in Hamburg, da das wieder hochzubringen und auch auf hoffentlich langfristig stabile Beine weiterhin zu stellen. Ja, mit Pommes, mit Yogi, jetzt gerade mit Schrödi. Ich habe es leider noch nicht geschafft, Schrödi auf seinem Campingplatz zu besuchen.
Dann wird es mal Zeit.
Pommes, also
vielleicht nach
Pommes kommt
nach dem Pokalsieg.
Dann. Ja, das wird das. Ja. Vielleicht irgendwann in irgendeinem Sommer. Ich werde irgendwann mal hochfahren, das werde ich auf jeden Fall machen. Also ich habe zwar auch ganz vielen immer noch guten Kontakt. Ich habe letztens Heiko Grimm in Konstanz nochmal getroffen am Bodensee. Waren immer, manchmal muss es gar nicht so häufig sein, aber es sind dann diese besonderen Momente. Ja. Zum Beispiel Bertrand Gilles habe ich mal auf dem Rückweg vom Skiurlaub gesagt, hey, ich bin in einer Stunde fahre ich bei dir an der Haustür vorbei. Bist du zu Hause? Und dann war ich gedacht, ja, alles klar, meine Frau macht noch schnell was zu essen.
Chambéry, oder?
Chambéry! Wir waren Skifahren in Trois-Vallées und in Val-Thorens da und wir sind hier auf dem Rückweg. Wir fahren jetzt gleich los. Kommen wir nochmal auf den Abend vorbei und dann haben wir einfach nochmal einen Abend, das ist jetzt wie lange, 2-3 Jahre her, haben wir einfach nochmal einen Abend zusammen verbracht und nochmal die ganzen alten Geschichten und so ausgepackt. Also da ist es wie, als wäre man sich nie...
Weil man halt eine längere Strecke, und du warst ja fast 12 Jahre beim HSV und hast diesen Aufstieg und Fall komplett mitbekommen. Man hat halt sehr viel und sehr intensive Zeiten auch erlebt. Ja. Und eben auch die negativen, die traurigen am Ende.
Ja.
ich komme auf die Insolvenz, du warst ja bis zum Schluss mit dabei, die Insolvenz in der Saison 2015-2016, das war nicht das erste Mal, dass der HSV, du hast es ja anklingen lassen, finanzielle Schwierigkeiten hatte, aber da war es dann das eine Mal zu viel, zumindest in dieser Ära, und dann gingen die Lichter aus. Was hast du für Erinnerungen an diese Phase, an diese Zeit?
Ja, es war ja, wie gesagt, es war ja nicht das erste Mal, dass wir, sag ich mal, Andreas dann noch gesagt hat, okay, ich ziehe mich zurück, und wir hatten eigentlich immer, oder ich hatte eigentlich immer den Glauben, okay, es wird Andreas schon, der braucht das jetzt nochmal, und dann rettet er das Ding wieder. Das ist in dem Fall halt nicht passiert. Und das war der Moment, als wir dann wirklich erfahren, als der Insolvenzverwalter durch die Tür ging und nur mit dem Kopf schüttelt und sagte, nein.
Jetzt passiert es wirklich.
Und dann, das war wirklich so, also, ich habe echt damit gerettet, bis zum Schluss, jetzt gleich kommt nicht der Insolvenzverwalter, sondern Andreas durch die Tür. Und
sagt, okay, einmal hole ich euch.
Einmal machen wir es noch.
Ein letztes Mal.
Ein letztes Mal machen wir es noch.
Ja, er hat euch oft herausgeholt, das ist ja die Wahrheit.
Ja.
Also nicht euch, sondern den Verein. Ja,
ja, also ja, also im Endeffekt war das natürlich auch nur so tragbar mit der Unterstützung und von Andreas Rudolph. Ja. Und das war einfach auch,
das
auch
war ganz klar. Im Grunde Mäzenatentum.
Ja. Ja, also wir hatten auch viele, auch gerade in den guten Zeiten, wirklich viele Großsponsoren, die schon da waren, aber ich glaube, gerade so in den letzten Jahren, die du dann eben auch, nachdem wir schon einmal kurz vor der Insolvenz standen und schon mal den Ligaentzug hatten, ich glaube, danach ging es so tatsächlich auch, was so das, die Sponsorentätigkeit ab, eher bergab, und das hat, glaube ich, dann auch Andreas so ein bisschen demotiviert. Ja. Von daher war es irgendwie klar, man wollte es als Spieler nur nicht so wirklich wahrhaben, dass irgendwann dieser Punkt kommen wird. Man hat immer so aus Spaß gesagt, ja, irgendwann ist der Laden halt zu, dann ist er wirklich zu. Aber man in der Situation, wenn es einen dann wirklich so kalt erwischt, will man es dann doch nicht wahrhaben im ersten Moment tatsächlich. Ja.
Und dann stand man da ohne Verein mitten in der Saison. Wie schnell kam der Kontakt? Du bist ja dann nach Dänemark gegangen, ja, hast gern. Wie schnell ging das? Warst du da in einem Jammertal? Hattest du Existenzängste oder ging das alles ziemlich zügig?
Bei mir war es ja tatsächlich so, dass ich verletzt war. Ich hatte zwei schwere Verletzungen, hinteres Kreuzband und Syndesmose. Und Syndesmoseband hatte ich mir Mitte November im Heimspiel gegen Balingen.
Ach du liebe Zeit.
Ja, zugezogen. Das war mein letztes Spiel für den HBW, für den HSV gegen den HBW. Mhm. Und das heißt, ich war in dem Moment im Januar dann verletzt und wusste, ich kann die ersten Ligaspiele auch nicht mitspielen. War damit sowas nicht besonders attraktiv erstmal. Hatte dann Kontakt zu ein paar Bundesligisten. Aber der beste Kontakt und die auch am meisten um mich gekämpft haben, waren tatsächlich Skjern aus Dänemark.
Und die waren ja damals Champions League, glaube ich, sogar.
Ja, ja, wir haben Champions League gespielt, ja. Und ja, um die dänische Meisterschaft zumindest bis zum Schluss relativ lang mit dem Rennen geblieben. Ja.
Warum warst du da dann nur ein halbes Jahr?
Das war für die von Anfang an klar.
Ah, okay.
Ja, also es war klar, die hatten einen Verletzungsausfall.
Okay.
Damals und der war ich da, um das aufzufangen. Die wollten aber weiter ihren Weg mit skandinavischen Spielern gehen. Von daher war das von Anfang an so kommuniziert, wir holen dich für das halbe Jahr, kommst du quasi als Feuerwehrmann. Für mich super, für die Familie super. Wir waren damals ganz junge Familie. Hey, das war so entschleunigend.
In Dänemark, das Leben.
So, wir hatten ja dann, als es dann losging, das war ja so eine Insolvenz.
Diese turbulenten Hamburger Welt raus.
Ah, wirklich, aber das war ja
Kontrastprogramm.
Dann ein Kontrastprogramm, also so eine Insolvenz ist ja dann nicht, wer sowas mal mitgemacht hat, ist ja nicht von einem auf den anderen Tag, sondern das geht ja über Monate. Ja, jetzt kommt das Geld wahrscheinlich erstmal nicht mehr, jetzt kommt das Insolvenzausfallgeld, also so dieses...
Ja.
Das ist ein langer Prozess, bis dann wirklich der Hammer knallt, bis dann wirklich der Hammer fällt. Ich glaube, mittlerweile ist es anders. Ich glaube, die Regularien bei der HBL sind mittlerweile deutlich, deutlich strenger. Aber damals war das recht ein richtig langer Prozess, bis dann wirklich der Knall kam. Und das war natürlich auch aufwühlend, aufregend. Wir haben natürlich auch gekämpft damals, um die Situation zu entschärfen. Das war bei mir damals auch mega turbulent. Ich war verletzt. Michael Biegler war damals Trainer und Trainer der polnischen Nationalmannschaft und hatte im Dezember dreiwöchigen Lehrgang mit den Polen. Und deswegen war ich bin ich als Trainer eingesprungen im Dezember. Wir quasi alle kein Gehalt bekommen in dem Monat. Und,
das war deine erste Trainererfahrung.
Ja, tatsächlich. Ja. Weil meine erste Trainererfahrung, wissen die wenigsten, war damals, ich durfte nicht auf der Bank sitzen wegen der BG. aber Trainingsleitung habe ich mit Bier, glaube ich, abgesprungen und Trainingsleitung habe ich auf Krücken in der Volksbank Arena gemacht und habe dann immer in der Arena von hinten quasi nach vorne gesagt, bei den Auswechslungen oder so.
Hast du da Lunte gerochen?
Ja, ehrlich gesagt eigentlich nicht. Nee, würde sich jetzt cool anhören in der Geschichte, aber nee.
Wo entstand sie, die Trainerkarriere von Matti Flor?
Ja.
Okay, und dann ging es ja weiter vom hohen Norden, wo ihr ein bisschen entschleunigen konntet, auch als Familie,
ja,
in den Süden.
Ja.
6 Jahre Balingen. Hier ist ja auch eher beschaulich. Also schön. Das war dann offenbar, da brauchte es dann ein längerfristiges Kontrastprogramm zur wilden Zeit in Hamburg, oder wie muss ich das verstehen?
Ich habe damals gesagt, ehrlicherweise, wenn man aus Hamburg weggeht, ja, und ich bin auch gerne in Köln und ich mag Köln und alles gut, aber wenn man Hamburg verlässt, ja, dann gehst du wirklich richtig aufs Land lieber. Also da kann eh keine andere Stadt wirklich mithalten. Ah, dann nimmst du wirklich mal das komplette Kontrastprogramm und ziehst aus Hamburg Zentrum, wo ich ja wirklich auch wirklich zentral gewohnt habe, auf dem 700 Einwohnerdorf nach Roßwang, wo überall grün direkt am Berg, Kinder können drauf und rumspielen, einmal von Hamburg nach Bullerbühl.
Also mir gefällt es in München auch ganz gut, muss ich sagen, aber ich kann das schon nachvollziehen, ja, was du... Hamburg ist schon eine besondere Stadt, klar.
Ja, also für mich war das auch damals, ich weiß noch, als junger Handballer, jetzt schreibe ich wieder ab, aber als junger Handballer habe ich gedacht, geil, ich liebe diesen Sport, aber warum wird das überall nur auf den Dörfern gespielt? Ich habe Bock doch in einer geilen Stadt zu Handball zu zocken, das wäre doch richtig cool. Und dass damals dann das Hamburger Angebot kam, war natürlich überragend, dass ich dann tatsächlich das geschafft, aber als Familienvater...
Ja, aber dann passt es doch immer mega in die jeweilige Zeit.
Super. Mega, ja. Top. Also ich kann mich überhaupt gar nicht beschweren. Ich hatte in Hamburg
die wilden Jahre.
Ja, und die Zeit meines Lebens, also mit so sicher rückblickend, dass die Lifetime überhaupt, das muss man einfach sagen, dass man da, das war einfach geil, einfach Wahnsinn. Und jeder, der Kinder hat und Familienleben lebt, und wir haben 3 Kinder, ich und meine Frau, mit der ich übrigens auch seit, die ist auch aus Aachen übrigens, mit der bin ich mit
dem ganzen Weg mitgegangen.
Ja, die ist den ganzen Weg mitgegangen. Ja, wir haben uns in der Schule kennengelernt und sind am letzten Schultag zusammengekommen.
Das muss schicksalshaft sein. Weil Schicksal oder Leben, das soll jeder nennen, wie er es will, oder Universum oder was weiß ich. Aber auch erstaunlich, dass so turbulente und wilde Jahre, dass eure Beziehung das auch immer. Mega.
Super.
Überlebt hat, ja? Also auch diese Hamburger Zeit, wo ihr ja auch echt viel unterwegs wart.
Ja, aber die hat sich auch total wohl da gefühlt in dem Zirkel, hat auch gute Kontakte gepflegt zu den Mädels da. Würde auch jedes Mal, wenn sie nach Hamburg kommt, auch mit denen sich wieder super gut verstehen. Also hat auch mit Angela Hens ganz viel zu tun und von daher, die hat die Zeit auch mitgenossen.
Und warum hat das dann mit den Schwaben so gut gematcht? Also rein sprachlich muss ich sagen, hast du dich nicht wesentlich weiterentwickelt.
Ja? Sicher nicht wegen der Sprache. Da bin ich auch ganz offen und das weiß auch jeder, mit dem ich spreche. Ich liebe die Landschaft, ich mag die Menschen sehr, ich finde das Essen super. Aber die Sprache, nein. Das Schwäbisch ist schon hart. Das Schwäbisch ist schon hart.
Ja, warum denn?
Da bin ich auch offen und ehrlich und da weiß auch jeder, wo er dran ist. Da sage ich auch ganz ehrlich, habe ich nicht verstanden. Ich gebe mir jetzt auch keine Mühe, das nochmal anzuhören. Es ist einfach nicht.
Je länger ich raus war aus diesem schwäbischen Kontext, ich bin ja dann auch nach dem Abi losgezogen, je größer der Abstand war, desto mehr ist das Verständnis für deine Sichtweise gewachsen. Das ist echt eine krasse, das ist ja keine, was das ist, also ich habe immer gesagt, ich bin mit einer Sprachbehinderung in die Welt geschickt worden.
Du als Schwabe darfst das jetzt sagen.
Ich weiß nämlich,
dass die Schwaben unglaublich stolz auf ihre Sprache sind.
Ich meine das auch überhaupt nicht böse. Nee. Das ist mein Volksstamm und dazu stehe ich auch, aber ich sage euch was, Leute, wenn man irgendwann dann auch mal was anderes braucht beruflich, dann ist es das kein Vorteil.
Nee.
Nein, es ist kein Vorteil. Aber lass uns da nicht zu tief reingehen. Aber lustigerweise, du kommst nach Balingen und wer ist hier auch? Wen triffst du hier wieder?
Pascal Hens.
Come on.
Matthias Flor. Was soll ich zu Matti schon sagen? Matti ist eine absolute Legende für mich. Ich meine, du kannst Matthias mal fragen, was seine erste Begegnung mit mir war. Ich glaube, das weiß ich noch ganz genau. Da war ich nämlich das erste Jahr auch in der ersten Vorbereitung in Hamburg 2003 und Matti als junger Kerl, ich war ja schon Nationalspieler und Matti halt kam als Unbekannter zum HSV und hat dann da quasi auch in der Vorbereitung mitgemischt und keine Ahnung, wie sein Eindruck von mir war, ob ich ihn überhaupt wahrgenommen habe, aber ich konnte Matti immer sehr, sehr gut leiden. Matti ist ein geiler Typ. Matti, ein absoluter Teamplayer, ein Arbeiter, ist jetzt natürlich nicht der begnadetste Handballer gewesen, das weiß er, glaube ich, auch. Und dementsprechend hat er umso mehr gearbeitet und ist eben auch zum Nationalspieler geschafft und zu einer ganz wichtigen Rolle in unserem Verein. Und Matti ist der Spieler, mit dem ich einfach die meiste Zeit meiner Karriere zusammengespielt habe. Das ist halt einfach so 2003 nach Hamburg gekommen. Dann sind wir sogar zusammen in Balingen nochmal aufgelaufen. Als er nach Dänemark ist, bin ich zwar zu einem anderen Verein nach unserer Insolvenz, aber auch ich bin nach Dänemark, ich bin ihm quasi hinterhergelaufen, weil ich Matti einfach gar nicht mehr loslassen wollte. Ich wollte immer in der Nähe von Matti sein und deswegen absolut geiler Typ. Matti, ich hoffe, du sagst jetzt nichts Schlimmes. Ich habe extra die bösen Geschichten, beziehungsweise die Geschichten, von denen keiner was wissen darf, habe ich weggelassen. Also schönen Gruß und erzähl dem Götzi nicht zu viel Quatsch. Nur gute Sachen.
Ja, da sind wir wieder beim Thema. Ja, gut. Ich habe alles versucht, mehr habe ich nicht rausgekriegt. Du hättest jetzt noch einmal die Chance, aber ich fürchte, da kommen wir nicht mehr rein, ne, in die bösen Geschichten.
Das ist, wie er schon gesagt hat, ich höre auf den Pommes. Pommes, ich liebe Pommes und wie er schon gesagt hat, er kann nicht ohne mich sein, er kann sich auf mich verlassen. Ich soll dir nicht zu viel Quatsch erzählen.
Aber ich finde, Pommes hat es echt nochmal wunderbar zusammengefasst. So, ja. Alles, was dich ausmacht, euren gemeinsamen Weg.
Ja. Tatsächlich auch dann, ja, so wie er es auch beschrieben hat, aber wie es eben auch beschrieben, ne? Das war unser erstes Zusammentreffen, den ganzen Weg da mit dem HSV fast komplett zusammengegangen, ja.
Wo wir gerade bei Pommes sind, heute ist Montag, ja. Der Podcast erscheint am Mittwoch. Am Donnerstag, direkt vor dem Final Four, Abschiedsspiel in der großen Arena in Hamburg, Pommes Yogi. Also ich habe gestern bei Social Media eine weitere Ankündigung eines Spielers da gesehen. Da stand Matti Flor. Matti Flor ist auch mit dabei.
Ich habe letztens auch ein Plakat gesehen oder so ein Screenshot bekommen. Da stand auch Matthias Flor, kurzfristige Zu- oder Absage möglich.
Und jetzt gab es die Zusage, wenn ich das richtig verstanden habe.
Da steht kurzfristige Zu- oder Absage möglich. Also Matti, ich fokussiere mich voll ganz aufs Final Four.
Das kann schon sein, aber das ist nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit da am Donnerstag. Leute, das wird übrigens auch live bei Dein übertragen. Das kann man gucken. Ich finde, das muss man sogar gucken. Ich glaube, 19 Uhr ist Anwurf.
Ja.
Am Donnerstagabend, 18:45 Uhr beginnt die Übertragung. Du bist dabei, Matti.
Also es ist schon
zwei Tage vor dem Final Four. Wie geht das?
Das ist, Pommes und Yogi sind einfach, wie Pommes schon sagt, so unglaublich wichtige Wegbegleiter für mich. Ich habe damals bei Martin Strobel auch das Abschiedsspiel mitgemacht. Bin damals von Dormagen auch freigestellt worden, um hier das Abschiedsspiel zu machen. Ich werde hier ganz normal den ganz normalen Ablauf machen und wir werden ganz normal uns auf das Final Four vorbereiten. Aber Donnerstagabend ist zumindest hier kein Training, sondern Donnerstagvormittag.
Und der Weg ist ja also quasi nebenan, Balingen, Hamburg.
Ja, du warst es ja selbst am besten. Du bist ja auch so ein Globetrotter. Du fliegst ja auch von hier nach
da. Nee, ich komme aus München. Das ist
ja
etwas näher dran.
Ja, aber du fliegst ja auch manchmal nach Hamburg und fliegst wieder zurück.
Früher häufiger.
Manche Sachen sind da möglich.
Früher häufiger als heute. Aber das macht doch auch wieder deutlich, ja, was ihr für eine Verbindung habt,
ja,
aus dieser Hamburger Zeit.
Ja, es ist einfach
was dir ganz bedeutet, diese
Zeit bedeutet mir, glaube ich, bedeutet mir unglaublich viel. Ich habe gesagt, das ist mein Stück weit das schon das, was mich handballerisch halt auch zu dem gemacht hat, was ich sein darf, ist verdanke ich dem HSV und viel dem HSV und auch meinen Mannschaftskollegen einfach. Das muss man auch ganz klar sagen.
Und jetzt ist es halt Balingen und ist auch schon eine ganze Weile, 2016 bis 2019 noch gespielt beim HBW. Dann hat der Körper gesagt, es reicht, glaube ich.
Ja, ganz klar, ja.
Ganz,
du warst also, es ist so, dass ich mich auch bewegen kann, aber meine Verletzungen, die ich erlitten habe, nagen schon an meinem Körper.
Ja, also du spürst es.
Ja.
Aber also, man drückt es weg. Und es wird so bleiben? Wo zwickt's?
Mal Knie. Ungelenk, aha. Rücken.
Ja, also Profi-Handball ist nicht zwingend gesund in allen Facetten, fürchte ich.
Aber es lohnt sich.
Es lohnt sich. Das ist das gute Fazit. Okay, und man kann ja dann auch eine Tätigkeit im Handball übernehmen, die nicht ganz so bewegungsintensiv ist, zum Beispiel den Trainerjob. Du bist dann 2019 direkt quasi von der Spielerposition auf die Co-Trainerposition gewechselt, als Assistent von Jens Bürkle. Also wann war für dich klar oder wie ist das entstanden, ich will Trainer werden?
Ich glaube, es ist, glaube ich, in der Zeit dann entstanden. Also Jens hat mich dann gefragt, hast du nicht Bock, nächstes Jahr Co-Trainer zu machen?
Das war seine Idee?
Ja.
Ah, cool.
Ja, und dann bin ich nach Hause gekommen und gesagt, Andrea, ich glaube, Co-Trainer ist, glaube ich, weiß nicht, ob ich das, glaube ich, will das jetzt mit dem Handball beenden und dann mache ich Lehrer und das passt besser mit unserem...
Also, das war eigentlich der Plan?
Ja, das passt ja auch einfach besser, weil meine Kinder wurden da, sind gerade eingeschult worden, ja. In dem Jahr, das, also genau 2019 wurde Ferdi, also unser Größter, eingeschult. Das heißt, wir sind an die Sommerferien gebunden. Jeder Trainer, der gleichzeitig Kinder hat, weiß, was es bedeutet, an den Spielbetrieb und an Schulferien gebunden zu sein, nämlich kaum gemeinsame Ferien. Und von daher habe ich gesagt, okay, das passt einfach besser zum Familienleben.
Wolltet ihr dann nach Aachen wieder zurückgehen?
Ja, das wussten wir da auch nicht. Wir sind da nicht so, dass wir sagen, dass wir da klaren Plan haben. So einfach das ein bisschen auf uns zukommen lassen. Hat meine Frau aber gesagt, ja, also bei uns ist es entspannt, wenn du Bock darauf hast, da beim Trainer als Trainer reinzuschnuppern, wir haben da kein Problem, wir werden schon unsere Lücken finden. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, okay, alles klar, dann mache ich das. Und dann war es für mich auch mega angenehm, einfach so nicht diesen harten Cut zu haben, sondern so ein bisschen aus der Spielerkarriere rauszugleiten, gerade als Co-Trainer, da ist man ja doch immer noch ein bisschen bei der Mannschaft, ist noch mal öfter in der Kabine, ist ja auch dann auch ein bisschen dafür da, ein offenes Ohr zu haben und so seine Erfahrungen auch an die Spieler weiterzugeben und auch mit denen so ein bisschen so der Puffer zu sein zwischen Trainer und Spieler. Ich glaube, in der Rolle war ich da sehr zufrieden und konnte so eigentlich einen flüssigen Übergang haben, hatte mit Jens natürlich auch einen absoluten Top-Trainer, von dem ich unglaublich viel gelernt habe.
Okay.
Und ja, dann hat das mich schon gepackt.
Schau mal, der Top-Trainer hat sich auch gemeldet.
Matti Flor, ja, das war eine besondere Zeit, zum einen als Spieler von mir. Da war er wirklich ein Soldat, der in jedem Training, der mustergültig voranging, aber auch Aufträge Richtung Spiel einfach gnadenlos ausgeführt hat, gerade was Abwehr angeht. Extrem gewissenhaft, super konsequent und hat viele Dinge einfach vorgelebt, wie man sich das als Trainer dir wünscht. Der zweite Punkt als Co-Trainer, das war natürlich schon spannend, weil er immer in der Lage war, wirklich super in den Dialog zu gehen. Und wir haben da viele Sachen diskutiert, weil wir oft auch unterschiedlicher Meinung waren. Und haben uns so wirklich super ausgetauscht. Es war wirklich eine sehr befruchtende Zeit. Dafür vielen, vielen Dank auch nochmal hier an dieser Stelle. Das habe ich hoffentlich genug auch gesagt. Das Einzige war, der war halt echt unkomisch. Also der Humor von ihm ist schon echt speziell. Und dann so lange Busfahrten direkt neben ihm. Bei. Aber so ist er nun mal. Nein, war eine super Zeit. Bin sehr, sehr dankbar für alles, was er da auch uns gegeben hat. Und war, glaube ich, für beide Seiten wirklich ein super Austausch.
Was meint der bloß mit dem Humor?
Keine Ahnung. Das war eine Beziehung rein auf fachlicher Ebene. Ein Fachmann und ein ehemaliger ehemaliger Handballer.
Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ja. Ihr seid immer noch gut verbandelt, oder?
Absolut, das war auch... Ja.
Das war natürlich ein Spaß.
Das ist die typische Jens Bürkle-Ironie. Man merkt sofort.
Ja, eben nicht. Ja, also ja. Ich kenne den Jens auch schon eine Weile und mich hat selten einer so aufs Glatteis geführt wie Jens. Kennst du das auch von Jens? Der kann dir was sagen mit einer bitterernsten Miene und du kommst gar nicht auf der Idee, dass der das als Spaß meinen könnte. Also der hat mich ein paar Mal schon dermaßen verarscht. Ja? Also du schaust ihn dann offenbar schneller, ja. Oder es ist genau das, was er meint, dass er diesen Humor, den er da, also vielleicht ist sein Humor komisch.
Nee, ich weiß wirklich nicht, was du meinst. Also es war tatsächlich eher eine Beziehung auf fachlicher Ebene.
Genau so.
Genau so.
Genau so.
Ja, ja,
das genau, das ist, genau das ist
es. Ja, ja.
Man sieht, du kennst ihn
ziemlich gut. Ja, also das war bei uns dann auch, also das hat er schon immer gerne, sehr gerne gemocht, so, ja. Von daher.
Das kann er verdammt
gut.
Das kann er
schon sehr
mit
gut.
Mit ja. bitter ernster Miene dir irgendein Blödsinn
verzapft und denkst,
das gibt's doch gar nicht.
So viel Zeit miteinander verbringt, ist es quasi ein Sport, den anderen möglichst schnell zu durchschauen, dass es jetzt nur ein Spaß war. Aber man versucht sich gegenseitig dann gerade auf diesen langen Busfahrten nochmal mit auf die Schippe zu nehmen. Das war hat ganz gut, wenn einer von uns so komplett in Gedanken war, jetzt irgendwie vom Video, und wenn man dann gesagt, irgendwas fragt und so. Das meinst du nicht ernst? Nee. Ah, fuck. Das war tatsächlich dann mehr das irgendwann ein Sport dahinter zu erkennen, okay, das war
so.
Nicht also, ernst gemeint.
Lieber Jens.
Die Ironie zu erkennen.
Quasi. Lieber Jens, da muss ich mich tatsächlich ein Stück weit Mati anschließen. Also du hast es ja offenbar dann auch zügig geschafft, aber es ist nicht immer ganz so einfach, deinen Humor direkt zu verstehen. Man muss dich ein bisschen kennen. Aber trotzdem vielen Dank
für diesen. Das zeichnet ja auch besonderen Humor aus.
Ganz genau, für diesen erhellenden Wortbeitrag. Er hat ja im Grunde auch nochmal ein paar Dinge reingebracht, die einfach, die von so vielen Seiten kommen, ja, was du für ein Typ warst als Spieler, wie er das freundlich ausgedrückt hat, dass du Aufträge erfüllt hast. Ja? Ich meine, Leute, könnt euch, glaube ich, schon vorstellen, was für Aufträge da gemeint waren. So, der schießt jetzt kein Tor. Mati.
Ja, das war ja,
rein taktischer Natur.
Ja, rein taktischer Natur.
Also auf jeden Fall müssen ja die 3 Jahre zusammen mit Jens, also du als Co-Trainer, er als Cheftrainer, müssen ja dir den Spaß am Trainer-Dasein nicht verdorben haben.
kann man nicht sagen,
gell? Ja, völlig genommen haben, den Spaß am Trainer-Dasein. So, du bist dann 2 Jahre lang deine erste Cheftrainerposition in Dormagen gewesen, ja. Unter also insofern schwierigen Bedingungen, wenig Geld, viel Jugend, und aber ist trotzdem geschafft, in der Liga zu bleiben, 2-mal.
Ja.
Was war das für eine Zeit für dich, diese 2 Jahre in Dormagen?
Wirklich sehr lehrreich auch. Ja, also das ist auch jeder, der seine ersten Schritte als Cheftrainer macht, der merkt einfach, okay, das ist so ein bisschen wie Eltern werden. Man muss es selber erleben. Man muss es einfach selber erleben, wie es ist, wirklich verantwortlich für alles zu sein, an der Spitze zu stehen, seinen Kopf hinzuhalten, die Verantwortung wirklich bis ins kleinste Detail für medizinische Abteilungen, für bis erster Ansprechpartner für die Spieler, für die medizinische Abteilung, für die Jugendtrainer, für Nachwuchskoordinator, für Geschäftsführer. Das heißt, du kommst von Punkte knoten sich eigentlich bei dir zusammen, und das in einem ganz neuen Verein, der halt auch wirklich extrem, sag ich mal, vielfältig aufgestellt ist, ja, wo es halt neben der ersten Mannschaft die zweite Mannschaft gibt, die eine Wichtigkeit hat, die Jugendarbeit, die eine Wichtigkeit hat, das alles so unter einen Hut zu bringen, und sich selber als in seiner Rolle, ersten Rolle als Cheftrainer, dann auch erstmal zurechtzufinden, das war schon eine riesige, gewaltige Aufgabe. Also das war tatsächlich eine der schwierigsten Aufgaben auch für mich, mich da mich zu finden einfach erstmal. Ja.
Im Grunde ja.
Zumal auch der Umzug mit der Familie, der
wieder vom Süden in den Westen.
Also genau, schon ein bisschen wieder in Heimat, in Heimatnähe. Aber jeder weiß, wenn man mit Kindern umzieht in dem Alter, ist es vielleicht nicht immer so einfach, wie man sich's vorstellt. Und dann. Ja. Quasi, ich habe es eben gesagt, Eltern werden und dann Eltern sein und Cheftrainer neu werden, war eine gewaltige Herausforderung für mich, die ich auch nicht immer, wo ich auch viel Lehren habe ziehen müssen und auch viel, viel gelernt habe.
Auch Fehler gemacht.
Ja, natürlich. Ich sag, das macht so viele, gerade als Trainer ist eigentlich vermessen zu sagen, man kann überhaupt weniger Fehler machen oder als Spieler. Man macht als Trainer so viele Fehler. Mhm. Aber das gehört dazu. Du triffst so viele Entscheidungen, du machst so viele Auswechslungen, gibst Ansagen. Du musst so viele Sachen entscheiden. Wenn das alles immer richtig wäre,
ja.
Also ist das ja. Ist damit und damit aber umzugehen und zu sagen, ja, das war ein Fehler.
Was lerne ich daraus?
Wie mache ich es besser? Wie optimiere ich es? Und wie gehe ich damit um, dass solche Fehler immer wieder, Handball ist ein Fehlersport für die Spieler, erst recht für Trainer.
Und es ist ja nur logisch. Je mehr Entscheidungen man trifft, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass auch Fehler darunter sind. So. Und dann war es aber offenbar nicht so schlecht, weil der HBW hat sich dann wieder gemeldet. War das der Plan? irgendwann wieder nach Baling zurück?
Nein, eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht. Eigentlich wollten wir schon wieder so Richtung,
Heimat?
Richtung Heimat, dass das Angebot von Dortmund kam.
Komplett den Rückwärtsgang reingehauen.
Dann passt nach zwei Jahren. Das passt ja super zusammen. Ja, aber als dann die Anfrage kam von Baling, also vorher die Anfragen waren halt, wo ich gesagt habe, okay, das kann ich mit Familie nicht vereinbaren, habe ich auch immer nur unter der Prämisse abgesagt, okay, das können wir mit der Familie, kann ich der Familie nicht antun und beziehungsweise dann entscheide ich mich lieber dafür, in Dormagen zu bleiben. Aber im HBW hat dann alles zusammengepasst. Also die Familie hat sofort gesagt, jo, also meine Frau hat gesagt, hey, geil, ich glaube auch die Kinder.
Trotz ja. Wieder dieses gewaltigen Ortwechsels.
Ja, also irgendwie war es dann in dem Moment, fühlte sich das für uns richtig an. Auch klar, wenn das natürlich, wie ich schon sage, Umzug mit Familie ja. nicht ohne ist, aber es ist halt ein Umzug zurück an einen bekannten Ort, an einem Ort, an dem man sich wohlgefühlt hat und das in Kombination mit dieser enorm reizvollen Aufgabe beim HBW, hat sich das einfach richtig angefühlt und gut angefühlt. Und wir sind sehr, sehr zufrieden. Die Familie ist sehr glücklich hier. Ich bin fühle mich sehr wohl. Ja, du siehst, da steht mein Fahrrad. Ich komme so oft es geht. Jetzt gerade scheint wieder mal die Sonne im Süden mit dem Fahrrad
ist
zum
übrigens,
Training.
Ist übrigens ein E-Bike.
Ja, ich wohne auf dem Berg. Bevor du mich versuchst, hier jetzt zu diffamieren als
also wir,
Rentner der...
Wir entschuldigen es mit deinem Knie.
Wir fahren die Strecke mal zusammen ohne... Ich bin sie auch schon ohne Motor gefahren, Markus. Der Berg ist steil, sag ich dir.
Okay,
lass mir so stehen. Ich bin auch ein Weichei geworden. Früher wäre ich vielleicht... Ich möchte halt nicht so gern... Ich wohne halt oben auf dem Berg und ich möchte nicht so gern durchgeschwitzt nach dem Training...
Verstehe ich total. Verstehe ich total.
Deine Häme.
Aber Tatsache ist, wir haben ja vorhin schon über die aktuelle Situation in Baling gesprochen, aber grundsätzlich, damit ist klar, diesen Weg, den ihr eingeschlagen habt, mit drei Kindern, mit Family, die Family sitzt jetzt in diesem Trainerkarussell ja mit drin. Und du warst lange genug jetzt im Profi-Handball, ich muss dir das nicht erklären, wie schnell sowas dann auch wieder an einem Standort, selbst wenn man sich noch so wohlfühlt, zu Ende gehen kann.
Wieso? Verstehe ich nicht. Was?
Also es ist so, dass, also ich erkläre es dir nochmal ganz kurz, das ist ähnlich wie mit den Podcasts. Ja? Ich muss hier bei der Basis anfangen. Hin und wieder werden Trainer bei Misserfolgen auch mal schneller entlassen. Nein, ernsthaft.
Ja.
Was habt ihr da Deals als Familie, wenn jetzt das irgendwann mal in Baling endet, wie geht es dann weiter? Was habt ihr da für Pläne?
Sehen wir dann.
Okay. Das ist das quasi Leben. Das Motto der Familie Flor.
Sehen wir ja dann.
Wir lassen das Leben laufen und entscheiden dann, wenn es notwendig ist, eine Entscheidung zu treffen.
Ja, so entscheiden immer auf.
Wir leben im Jetzt.
Wir leben im Hier und Jetzt. Wir sind Stand jetzt als Familie glücklich und wirklich ein schönes Familienleben und für uns passt das so. Und wenn die Situation sich dann ändert, dann werden wir wieder das gemeinsam entscheiden und auch da wieder einen guten Weg finden, da bin ich mir ganz sicher.
Also wenn das kein schönes Schlusswort ist für den zweiten Teil, es gibt noch einen dritten, der ist aber sehr kurz. 7 schnelle Fragen heißt der dauert 5 Minuten. Jetzt hat es ihm gerade dermaßen die Gesichtszüge entstellt. Das ist das Riesenproblem, ja. Wenn hier Gäste mit dabei sind, die noch nie bei Hand aufs Herz reingehört haben. Der dritte und letzte Teil, die 7 schnellen Fragen. Gut, bei dir weiß man nicht, ja. Aber 5 Minuten normalerweise, Mati. Wir sind gleich durch. Vielen Dank bis hierhin. Ganz kurze Pause und dann
7 schnelle Fragen.
7 schnelle
Fragen. 7 schnelle Antworten.
7 schnelle Antworten. Alter Schwede, sagt er, haben wir so lange gelabert. Ja. Der dritte Teil bei Hand aufs Herz. Normalerweise geht es zügig. Mal schauen, wie das heute mit Mati Flor ist. Ja. Also hätte ich gar nicht gedacht, dass du so gerne erzählst, aber es freut mich sehr, weil macht mir großen Spaß. Aber jetzt ziehen wir durch, damit du noch rechtzeitig
bist. Das ist halt auch ein angenehmer Gesprächspartner.
Ja, wir sitzen hier gerade so gemütlich.
Ja.
So, fangen wir an. Gallierhelm oder Matrosenhemd?
Oh, ich mag gar keine Knöpfe, also Gallierhelm. Außerdem liebe ich Asterix.
Aber du weißt schon, dass ihr im Matrosenhemd einst den Hamburger Pokalsieg gefeiert habt, oder?
Ja.
Worauf das anspielte, diese.
Ja, das weiß ich, okay. Aber bei mir ist ganz klar, ich bin überhaupt kein Hemdträger, dann lieber Hemdträger.
Gallierhelm.
Gallierhelm.
Okay. Was ist das denn hier? FC oder HSV?
FC.
Also, wir sprechen vom ersten FC Köln, obwohl du sehr lange in Hamburg warst. Du bist FC-Fan.
FC.
Im Fußball.
Immer.
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 Und forever.
Selbst als Aachen in der ersten Liga war und Köln in der zweiten, war ich als Aachener FC-Fan.
Aufsteigen tun übrigens beide dieses Jahr, glaube ich.
Das ist doch schön.
Ist doch schön. So, dritte Frage. Team Bitter oder Team Hens?
Das würde ich noch herausstellen.
Ist das noch nicht geklärt?
Ich habe keine Ahnung. Es ist ja noch nicht wirklich klar, dass ich komme.
Nach meinem Wissen ist es klar, dass du kommst. Du kommst aus der Nummer nicht raus. Das wird jeder sehen, Matti. Ja? So, okay, das muss noch geklärt werden. Sehr interessant. Also Abschiedsspiel ist natürlich gemeint am Donnerstag. Aachener Printen oder Hamburger Fischbrötchen?
Boah, erst Fischbrötchen, dann Printen. Und dann muss ich...
Dann muss ich hinlegen.
dann muss ich mich nach beidem hinlegen. Also eigentlich keins von beidem.
Wer war der beste Mitspieler, mit dem du je zusammengespielt hast? Der beste Handballer? Also da darf sich keiner zurückgestuft fühlen, weil du mit so vielen Top-Handballern gespielt hast. Aber wer war der Beste?
Also ich schwanke gerade zwischen Bertrand Gilles und Domagoj Duvniak.
Zwei Welthandballer.
Ja, einfach aufgrund der Komplettheit ihres...
Ja, vorne wie hinten.
Vorne wie hinten, wie menschlich, wie alles. Und da kannst du natürlich auch noch andere nennen, aber so auf ihrer Position dominant in Abwehr und Angriff und menschlich würde ich mich einfach... Es ist brutal schwer, sich da auf zwei festzulegen, weil man immer andere dann... Aber es würde sich auch keiner auf mich festlegen, von daher.
Nee, aber Matti, wirklich, kann ich 100% nachvollziehen. Ja. Zwei Welthandballer. Ja. Punkt. Mehr muss man, glaube ich, gar nicht sagen.
Ja.
Beende bitte folgenden Satz. Wenn der HBW Pokalsieger wird, dann ...
Dann singe ich noch einmal Eye of the Tiger auf dem Marktplatz.
Das gab's bei den Hamburger Erfolgen.
Ja.
Of the Tiger.
Auf der.
Mit der. Sensationell. Also das würde ich ja eigentlich schon gern hören.
Genau so.
Und jetzt zum Abschluss, das kennst du jetzt natürlich auch nicht. Wir haben hier die Sitte zu fragen, wen wir denn mal einladen sollten zu Hand aufs Harz. Da kommen mitunter Empfehlungen, auf die unsere Redaktion gar nicht direkt immer selbst kommt. Wer ist denn spannend und interessant aus dem Handballkosmos? Wen sollten wir hier einladen? Wir hatten natürlich schon eine Menge Gäste, die du alle nicht weißt, weil du hast ja noch nie Hand aufs Harz, aber so aus dem Bauch raus.
Ja, genau, das weiß ich natürlich jetzt nicht, wen ihr noch nicht hattet. Ja,
sag halt mal einen.
Boah, das ist aber auch... Ich würde David Breuer mal einladen.
Gut, den hatten wir tatsächlich noch nicht.
So.
Ist vorgemerkt. Und ich kann dich noch nicht ganz entlassen. Wir haben noch zwei, das ist auch mittlerweile Usus bei uns, quasi zwei Rubriken. Sagt dir das HBL-Tippspiel was? Das gibt es seit nicht allzu langer Zeit. Tippst du gerne?
Auf Handballergebnisse?
Ja. Katastrophe, oder?
Natürlich, niemals.
Nein, aber hier darfst du jetzt, besser gesagt, du musst jetzt tippen. Ja? Und weil ich dir den kompletten nächsten Spieltag ersparen will aus der zweiten Liga oder aus der ersten Liga, habe ich drei für dich rausgepickt, drei Spiele zum Tippen. Das sind die beiden Halbfinals in Köln, Rhein-Neckar-Löwen gegen Kiel. Wer gewinnt?
Oh, so. Mache ich nicht. Das finde ich völlig...
Findest du nicht okay?
Nee, finde ich nicht okay.
Du bist der
Erste. Wir können über eine Fußball-Bundesliga tippen. Wir können...
Dir ist aber schon klar, dass du der Erste bist, der sich jetzt dem verweigert. Du musst nicht.
Ich bin gespannt, wer da gewinnt. Ich bin auch wirklich kein
dann, Tipper. Dann tippst du auch nicht Baling gegen Melsung. Tippst du auch nicht für mich.
Wir wollen gewinnen, aber...
Wir wollen gewinnen.
Also wer... Ich kann so tippen, so, was mich nicht so angeht direkt. Aber nee, ich habe noch nie ein Zweitligaspiel getippt, wo ich selbst
beteiligt bin. Gut, dann tippst du auch nicht das nächste Zweitligaspiel des HBW für mich. Baling gegen Hagen. Tippst auch nicht für mich.
Nee.
Gut, das lassen wir einfach so stehen.
Ja?
Du hast dich jetzt herausgehoben.
Das mache ich einfach
nicht. Finde ich super. aber was wir noch haben, kennst du dann hundertprozentig auch nicht. Start 7, den Handballmanager von der HBL.
Doch! Den tatsächlich, weil...
Bist du angemeldet?
Ja, ich bin angemeldet.
Du hast gerade unbegrenztes Budget und du sagst mir jetzt deine erste 7. Aktuell aus der Bundesliga.
Ich gucke so wenig.
Aus dem Bauch raus. Einfach nur aus dem Bauch raus.
Okay.
Torhüter?
Simic?
Keine schlechte Wahl, ja? Nebojša Simic. Links außen?
Links außen... Jakobsen.
Emil Jakobsen, Flensburg. Rückraum links.
Habe ich auch bei Pütlik.
Pütlik, SG Flensburg, Handewitt, gerade bis 2030 verlängert. Rückraum Mitte. Er spielt noch. Also den einen.
Dummer Gold, du
Fliegen. Ja, ja. Ich helfe dir ein bisschen. Rückraum rechts.
Matthias Gitzel, ja, ich glaube, das ist. Ich will das kann man auch einfach überspringen.
Kein Witz. Ich glaube, seit einem Jahr hat keiner was anderes gesagt.
Ja, das ist so. Kann man auch einfach überspringen.
Rechts außen.
Und eintragen.
Rechts außen.
Hans Lindberg spielt doch noch, oder?
Aber nicht mehr in der Bundesliga.
spielt er nicht mehr Bundesliga? Das gibt's nicht. Das hatte ich abgespeichert, dass der bis noch 100 Jahre spielt. Rechts außen, aus dem Bauch raus.
Jetzt red nicht den stark, gegen den er da spielt am Samstag.
Kasten ist schon gut. Ich würde sogar sagen Kasten.
Also Kastening und jetzt brauchen wir noch Kreisläufer.
Kreisläufer. Ich mag ihn einfach und weil er seine Karriere beendet, kriegt er von mir nochmal Patrick Winczek.
Wunderbar. Martin, du hast es geschafft. Wann ist Training?
Hat vor 10 Minuten angefangen.
Stimmt doch überhaupt nicht. Das ist doch Jens Bürkle-Humor. Hey Martin, tausend Dank. Weiß ich wirklich sehr zu schätzen, wissen wir sehr zu schätzen, dass du dir ausgerechnet in dieser Woche so viel Zeit für uns genommen hast. Jetzt weißt du, was ein Podcast ist.
Jetzt weiß ich, was ein Podcast ist.
Ich hoffe, du hörst auch mal rein. Ja?
Bestimmt. Ich bin jetzt angefixt.
So, ich sag's nochmal ganz kurz. Am kommenden Wochenende, Leute, da kann es nur ein Programm geben für euch alle, für uns alle. Das ist das Lidl Final Four in Köln. Dein überträgt alle vier Spiele bei der Halbfinals, Spiel um Platz 3, Finale. Das erste Halbfinale Samstag 16:10 Kiel gegen die Löwen läuft auch bei der ARD, genauso wie das Finale am Sonntag 15:35. Ja, man kann sich einstimmen auf das Lidl Final Four, indem man sich das digitale Arena-Magazin zum großen Finalwochenende um den DHB-Pokal runterlädt. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Wir werden genau, das werden wir jetzt machen, oder? Wir sind jetzt fertig und dann holen wir uns direkt dieses Arena-Magazin.
In den Shownotes.
In den Shownotes. Du weißt jetzt, was du heute alles gelernt Shownotes. Hast. Ja?
Shownotes. Im Sub-Dingens.
Warte.
Im Subway.
Tausend Dank. Ja.
Gerne. Und,
Spaß gemacht. Von Herzen, also natürlich muss ich das also aus einer neutralen Position beobachten, aber ich habe auch ein Herz, das muss ich ja nicht immer zeigen.
Das hast du wirklich.
Ich drück.
Und nicht nur das weiß ich auch.
Ich drück euch die Daumen und ich bin einfach total gespannt, ob ihr da ein bisschen ja, die Großen ärgern könnt
ja, an diesem Wochenende. Ich hoffe sehr, wir haben voll Bock drauf und es wird ein Riesending.
Matti, dass du voll Bock drauf hast, dass ihr voll Bock drauf habt, das nehmen wir euch 100% ab. Vielen Dank, Matti.
Danke
und schön, dir. Dass ihr wieder mit dabei wart bei Hand aufs Herz und ja, Final Four gucken. Bis dann. Ciao.